Saisonrückblick, würde ich so sagen.
Nur Rückblick oder auch ein bisschen Ausblick?
Ja, du, wir können über alles reden.
Okay.
Keine Einschränkungen an der Stelle.
Sehr gut.
Keine Einschränkungen. Ich glaube, er hat Angst.
Wer?
Ja. Wo ist er?
Felix.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so häufig hier, aber beim letzten Mal war er auch nicht da.
Ja, das stimmt.
Er fürchtet uns. Mit Sicherheit. Ich glaube es auch. Ich habe ihn darauf angesprochen. Ich sage, du bist dann nie da, wenn wir mal da sind. Da hat er nichts gesagt, aber der Blick verriet alles. Er hat Angst vor uns. Und was, womit? Mit Recht.
Tja. Ah,
vielleicht ist auch ihm die Saison nicht spurlos vorbeigegangen.
Nee, das hat er so gesagt. Also der hat schon gelitten. Irgendwie. Also kann ich auch verstehen. Einerseits, weil, naja gut, Presseleute, gute braucht man immer. Sieht man ja an uns. Wir haben es auch schon ein paar Jahre geschafft. Aber nee, ich glaube, die haben... Man muss auch zugestehen, dass sich hier viele Leute dann auch Sorgen gemacht haben, wie das weitergeht in der Entwicklung.
Ja, ist ja auch klar, weil es ging ja nicht nur um die sportliche Entwicklung und das, was darum geht, sondern das hat man ja auch in letzter Zeit öfter mal auch schon gehört, da ging es ja auch um Existenzen, weil so einen Aufwand für die erste Liga hier betreibst, hättest du wahrscheinlich für die zweite Liga, wenn überhaupt, nicht gebraucht. Und da hätte ich mir auch Gedanken gemacht, was passiert jetzt. Von daher kann ich das nachvollziehen. Weil wenn wir schon Stress haben, und bei uns ging es ja nur darum, wir wollten natürlich nicht, dass die Roosters in der zweiten Liga landen. Aber das war ja dann noch jammern für uns auf hohem Niveau. Oder von mir zum
Beispiel. Also auf nicht existenziellem Niveau.
Richtig.
Habe ich hingekriegt.
Sehr gut.
Genau das meinte Formulierung.
Ich. Genau das
meinte ich. Naja, das ist schon bitter. Aber wie gesagt, er hat Angst. Ich glaube auch, er konnte die geballte Macht dieser drei, der wollte ja nichts entgegensetzen, glaube ich.
Aber du könntest doch, Felix, der ist doch wortgewandt, der das hätte stimmt. schon dagegen gehalten.
Aber euch ist schon klar, ne? Wir haben tatsächlich auch über unsere obligatorische Jahresendsendung ganz gute Kritiken gekriegt. Hast du das registriert?
Nee, habe ich gar nicht verfolgt, weil ich kurz danach nochmal kurz Skifahren war. Also von daher habe ich das nicht so.
Ausnahmsweise. Ja.
Obwohl ein, zwei Freunde von mir haben mich angesprochen, die fanden es ganz cool, dass wir mal so ein bisschen Tacheles gesprochen haben.
Ja, mich haben die Leute in der Eissporthalle im Anschluss mehrfach angesprochen. Und da, was Mirko gerade ansprach, hohes Lob. Und man hätte gemerkt, dass da dann doch drei Leute saßen, die nicht so aus dem hohlen Bauch sprechen, sondern schon Ahnung davon haben.
Naja gut, ihr beiden schon, ich nicht, aber damit kann
das
ich leben.
So wurde mir das aber nicht gesagt.
Naja, ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, dass das, es war sowieso schön. Also wir werden an dieser Tradition nichts ändern, dass wir uns auf jeden Fall im letzten Podcast vor Weihnachten sehen. Ist ja auch schön, euch mal da zu haben.
Vor allem und mit Keksen von Mutter Dötsch.
Ja, so, die Tradition wurde jetzt gestartet und die hört hoffentlich auch
Weihnachten.
Nicht auf.
Weihnachten. Jetzt gibt's nur Apfelschorle und eine Cola. Aber ist besser als nichts, würde ich sagen.
Ist okay.
Gestiftet von den Roosters.
Sehr gut.
Ja.
Geht
das,
doch.
Das ist so.
Dann nehme ich ein Wasser.
Das steht da auch noch. Ja, was soll ich sagen? Seid ihr denn schon in, André, also du einmal Skifahren hast gesagt, wann geht's nächstes Mal in Urlaub?
Ist doch bald. Lange nicht mehr. Was? Skisaison ist zu Ende, ja. Also jetzt.
Also musst du noch 3 Wochen arbeiten, bevor es losgeht?
Also insgeheim hoffe ich, dass ich vielleicht mit dem Kollegen Müllenbach, der neben mir sitzt, der sitzt auch schon auf heißen Kohlen, vielleicht mal so ein verlängertes Wochenende mal so eine kleine Auszeit nehme zwischendurch, so
der
im Frühling. Ja, deshalb so ein paar Wochen würde ich ihm dann noch lassen, aber
einen
richtigen Urlaub nicht, sondern eher Freunde besuchen und ein bisschen abschalten.
Muss ja schauen, einmal im Jahr mindestens, ob alles in Ordnung ist. Also ich muss da schon meine Kontrolle auf so diversen Alpen dann machen. Das wird erwartet und das läuft. Aber momentan.
Entschuldigung, nur noch mal eben. Ja. Diversen Alpen oder Almen?
Alpen.
Bühlalpe.
Ja,
Alm.
Das nennt sich Bühlalpe.
Nee, Alm weg. Ohne Alm.
Ohne Alm.
Ohne Alm. Ihr merkt schon, die beiden planen den Sommer. Lass uns noch mal kurz drüber reden, bevor wir denn anfangen aufzuzeichnen. Wie war das Gefühl nach dem Frankfurt-Spiel, Herr Günther?
Also echt befreiend, hervorragend. Und vor allen Dingen, ich habe es auch in der Gruppe mit Leuten wirklich zusammengeguckt, auf dem Handy zwar, aber wir waren live quasi dabei per Handy. Und da hat man auch gemerkt, dass sich wirklich auch Leute, die jetzt nicht aus dem Eishockey kommen, aber sich schon für die Roosters interessieren und die sich richtig gefreut haben. Und auch dieses, was danach alles so passiert ist, das hat man dann natürlich abends irgendwo über die sozialen Medien dann überall mitgenommen. Und das war schon wirklich beeindruckend und auch teilweise emotional, muss man sagen. Da lief es einem eiskalt den Rücken runter, wenn man gesehen hat, welche Freude da und zu was auch dieser Verein und die Fans im Lage sind zu leisten und auch da auf die Beine stellen, wenn hier 1500 Leute sind und die Mannschaft empfangen.
Ehrlich, das war krass. Also muss ich echt sagen. Ich war ja noch hier, ich hatte ein Bremerhaven-Spiel und bin dann hergedüst und dachte, ich komme schon zu spät, war aber dann noch irgendwie eine Viertelstunde vor der Mannschaft. Das war schon eine krasse Stimmung. Das muss man ehrlich sagen. Also war mega. Rudi, wo hast du es erlebt?
Also ich habe es vom Fernsehschirm erlebt bei deinen Kollegen, die das, da muss ich sagen, Übertragung war wirklich mal
gut. Ja, der Speckern hat sich ziemlich gefeiert.
Ja, aber hinterher auf jeden Fall.
Ja, weil er sagte ja immer, die schaffen das.
Ja.
Und wir haben alle geflaxt. Ne? Wir waren ja auch alle davon überzeugt, dass das möglich sein könnte. Aber er hat immer gesagt, wir schaffen das.
Ja. Kai Hospelt war auch wirklich gut drauf an dem Tag. Also das war alles gut. Nur ich habe mich natürlich auch riesig gefreut. Ist doch klar. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, war mir auch egal. Natürlich habe ich gesagt, ich habe es nicht ausgehalten. Ich gebe es so. Letzte Drittel habe ich das.
War zu spazieren.
Muss ich raus, ja, weil ich konnte nicht mehr. Das war so die Anspannung, weil du wusstest ja nicht, es stand 1-0. Alles war möglich. Du hast gesehen, Frankfurt von wegen, wir sind fertig damit. Denen habe ich alles zugetraut. Die hauen uns hier jetzt noch weg. Dann kam ein bisschen beruhigend das Zwischenergebnis aus Augsburg natürlich dazu. Aber trotzdem, ich habe das nicht mehr. Ich glaube, das liegt an meinem Alter. Ich konnte nicht mehr, bin raus. Und dann habe ich aber trotzdem unterwegs immer aufs Handy geguckt. Ich Vollidiot. Und dann sage ich 2-0, dann sage ich zu meiner Frau, komm, lass uns nach Hause, ich will jetzt noch gucken. Und dann kam ich rechtzeitig zum dritten Tor vom Bohnen, war alles gut. Und das, was heute abends hier abging, das hatte ich mir schon gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in früheren Zeiten wäre ich auch ins Auto gestiegen, wäre hingefahren. Aber das tue ich mir nicht mehr an, weil ich wusste, was hier los ist. Und ich habe hinterher nur gedacht, was passiert da, wenn die tatsächlich mal Deutscher Meister würden? Ich glaube, dann springen die alle in Seilersee, oder? Ich weiß es nicht.
Nackig. Also diesmal war ja nur Oberkörperfrei, aber dann nackig
in See. Weil man hat ja hinter Leute, die das jetzt sehen, die sagen, ach, da kommt der Deutsche Meister zurück. Ich meine, so feiern die Bayern schon lange nicht mehr ihre Meisterschaft beim Fußball.
Und da war auch ein schöner Post, bei Facebook war es, glaube ich, mit den Bildern und diesen Videos, Bengalos und alles mögliche, ja, Feuerwerk, so und oberkörperfrei und dann stand irgendwie da drüber, nichts weiter passiert, nur Vorletzter geworden.
Ja, ist so unglaublich und das fand ich einfach sensationell. Das
war sehr, wenn man schon keinen Rathausbalkon hat, ne?
Ja gut.
Ja. Na gut. Und man hat nur den Klassenerhalt geschafft. Und genau das wollen wir jetzt mal einordnen. In unserem ersten von hoffentlich noch 228 Saisonrückblicken mit den Iserlohn Roosters nach der Saison in der deutschen Eishockeyliga. Komm, Freunde, fangen wir mal an hier.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Da haben wir euch gleich angelogen, denn der Dötsch ist nicht da. Der Dötsch ist im Urlaub, er hat sich gleich verpieselt und er erwartet, dass wir ihn anrufen. Wir tun es nicht. Wir lassen ihm seinen Urlaub, wir gönnen ihm das und machen den Laden sozusagen selber zu hier heute. Kühlschweine Iserlohn, die letzte offizielle Ausgabe des Jahres 2022. Wir gehen dann in den Sommer, haben euch ja schon gesagt, dass wir mindestens immer am letzten eines Monats ab April kommen. Ja, vielleicht passiert noch was, aber zumindest eine Ausgabe im Monat, die bescheren wir euch. Das schon mal eben vorher gesagt, verfolgt unseren Instagram-Account, Rooster Hockey Podcast, da werdet ihr erfahren, wie es genau laufen wird. Aber aller Voraussicht nach, letzter Donnerstag, nicht Mittwoch, wir produzieren am letzten Mittwoch und am letzten Donnerstag im Monat, gibt's die Show. So, Freunde, wie soll man denn mal anfangen, dass wir das Ding, was wir da erlebt haben, aufdröseln? Weil ich meine, so unser Jahresrückblick ist immer einfach. Also wir haben zwei gemacht, wir konnten über das erste Halbjahr glücklich und zufrieden reden und über das zweite Halbjahr mussten wir schimpfen. Jetzt ist es wieder so, dass wir über das erste Halbjahr eigentlich positiv reden müssen.
Absolut. Also was die Mannschaft da seit der Jahreswende, also beginnt mit dem Heimspiel Ende des Jahres gegen Frankfurt geschaffen hat, das ist wirklich unglaublich. Und ich bin einer von denen, und ich sage das auch, weil ich es immer auch ausgedrückt habe, ich habe wirklich nicht dran geglaubt. Ich habe es immer gehofft, dass sie es schaffen, aber es gab
was?
Ja,
Herr Günther.
Aus dem einfachen Grund, weil der Abstand so groß war und weil die Leistungen zu dem Zeitpunkt nicht das angedeutet haben, zu was sie dann imstande waren. Das heißt, es gab vorher nicht diese Momente, wo du gesagt hast, ich glaube, wenn sie so weiterspielen, dann schaffen sie es. Sondern das waren mal kleine Lichtblicke in einem Spiel, aber nie ein Spiel, wo du wirklich überzeugt warst, das könnte jetzt die Wende sein. Und deshalb war ich die ganze Zeit skeptisch, zumal ich gesagt habe, dass auch andere Vereine zu dem Zeitpunkt ja durchaus ihre Punkte geholt haben. Und es nicht nur einfach war, ich glaube, 11 oder 13 Punkte aufzuholen, sondern man muss ja eigentlich noch dazu das schlechtere Torverhältnis und andere Mannschaften, die jetzt auch nicht angefangen haben, alles nur noch zu verlieren. Das hat sich dann auch nicht so als wahrheitsgemäß herausgestellt, denn ich glaube, Frankfurt und auch Augsburg hatten zu Jahresbeginn dann echte Probleme. Die haben dann wirklich Niederlagenserien gehabt, die so auch nicht vorhersehbar waren aufgrund der Ergebnisse vorher. Und so hat das eine sich zum anderen ergeben. Und zum Glück dürfen wir am Ende hier sitzen und uns freuen, dass die Roosters den Klassenerhalt geschafft haben.
Rudi.
Ja, ich sehe es ähnlich, aber ein, zwei Sachen würde ich noch ergänzen wollen. Das mit dem Torverhältnis, das war mir klar, das Torverhältnis konnte knicken. Da war nichts dran zu rütteln. Dafür waren die Niederlagen gerade am Anfang, wurde immer 8, 7 Tore gekriegt, das zu groß. Es konnte wirklich nur gelingen, wenn A, der Gegner, die anderen, so wie du es gerade gesagt hast, André, ihre Punkte lassen, was ja passiert ist zum Glück. Und die Mannschaft, die konnte ja nicht so weitermachen, sondern eine konstantere Leistung zeigt. Wobei ich, da erinnere ich nochmal an unser letztes Gespräch, an dem ich hier teilgenommen habe, Weihnachten, immer noch die Worte von Greg Poss im Ohr hatte, der gesagt hat, die Mannschaft ist nicht schlecht. Und das hat sich auch am Ende gezeigt. Wir haben ja an einem Dalkol verzweifelt, wir haben an einem Seeböck verzweifelt, wir haben an Ben Thomas verzweifelt, die aber dann, und da müssten wir gleich vielleicht auch mal den Trainer ins Spiel bringen, der dann kam, die dann wirklich diese Leistungen, die man von ihnen erwartet auch hatte, als man sie geholt hat, die sie dann gezeigt haben. Gott sei Dank noch zum richtigen Zeitpunkt, um das ganze Schiff jetzt noch aus dem Dreck zu ziehen. Und das klang ja auch schon am Ende der Saison an. Da hat Christian Hommel mit seinen Verpflichtungen auch nicht so ganz falsch gelegen, wenn man jetzt im Nachhinein das sieht. Nur es ist erst spät gelungen, das, was diese Jungs konnten, dementsprechend abzurufen. Und das war Sache des Trainers. Er hat ja auch dann auch Nick Ritchie, der dann noch kam, der hat das entscheidende Tor in Bremerhaven gemacht, den darf man auch nicht vergessen, obwohl danach nicht mehr viel von ihm kam. Also es war meiner Meinung nach die Qualität eigentlich da bei den Spielern, die hier waren, nur es ist erst spät gelungen, die abzurufen. Und das gepaart mit dem, was André gesagt hat, dass dann Schwächen und die anderen, die kriegen natürlich auch, ich habe immer gesagt, die schaffen das, und zwar habe ich das verglichen, Fahrradfahren, Radrennen, Tour de France, ihr kennt das, da reißt einer aus, der ist weit vorne. Und das Feld kommt immer näher. Wenn die den packen, ist der weg. Und das Feld zieht vorbei. Und so habe ich mal die Roosters gesehen. Das hat ja Doug auch oft in den Pressekonferenzen gesagt. Wir kommen so langsam aus dem Rennen. Und wir kommen. Das haben die anderen auch gemerkt. Die kommen und kommen und kommen. Und dann waren sie da und schwupp, was passiert. So meine ich das. So sehe ich das.
Und ich habe es genau umgekehrt gesehen mit dem Fahrradrennen. Ich habe das Feld voraus allen sehen und den einen hinterher.
Nein, ja, das Ganze sah ja auch eine Zeit lang. Das ist aber, widerspricht dem ja nicht. Du hast oft dann so eine Etappe, da ist einer und der fährt und fährt. Und trotzdem wird er eingeholt. Wird er eingeholt, ist er weg. Und das war hier genauso. Und das traf Augsburg.
Der Druckfaktor, das muss man ehrlich sagen, auf die anderen hat schon Wirkung gezeigt.
Richtig.
Und man kann jetzt sicherlich auch nochmal darüber spekulieren, warum das bei den anderen dann nicht mehr funktioniert hat. Was interessant wäre, das auch nochmal zu überblicken. Also was ist in Frankfurt dann nicht mehr gut gelaufen? Was ist auch in Augsburg dann nicht mehr so effektiv gelaufen? Letztlich kannst du einen Strich machen auf jeden Fall. Sie haben plötzlich den Atem des Verfolgerfeldes im Nacken gespürt. Und das hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass das ist. Insofern bleibe ich gerne in deinem Bild, Rudi, das stimmt schon, dass das so ist. Was Colin Ukbekele zum Beispiel gesagt hat hier im Podcast, ihr verfolgt ihn ja auch gelegentlich, ich weiß nicht, ob ihr dieses Zitat drauf habt, dass Duck es simpler gemacht hätte für alle. Und das andere zu Greg, dass, und die beiden sind wirklich gut miteinander ausgekommen, was ich immer wichtig finde, auch das nochmal zu sagen, denn das ist kein Nachkarten nach irgendeiner Situation. Er hat gesagt, dass das System von Greg überhaupt nicht gepasst hat zu dem, was diese Mannschaft spielen konnte. Er hat nicht gesagt, wollte, aber das hat einfach nicht gepasst. Und das ist ein wichtiger Faktor.
Naja, und zum Teil gebe ich dir, also das System gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Das hat uns ja alle gewundert.
Ich weiß auch, dass das so nicht von Vereinsseite gewollt war. Nämlich man hat diese Mannschaft zusammengestellt, um offensives, schnelles, aggressives Eishockey zu spielen. Und warum man sie dann aus Angst vor schlechten Ergebnissen nach diesem Schwenningen-Spiel dann an die Leine genommen hat und praktisch an der blauen oder roten Linie dann...
Zumal es ja auch gegen Frankfurt funktioniert hat im ersten Spiel eigentlich.
In der Vorbereitung. Ja. Eigentlich hat man ja so agiert, wenn ich auch die Spiele im Trainingslager mir angucke, die natürlich gesondert zu bewerten sind, weil zum einen Vorbereitung, zum anderen natürlich kräftemäßig muss man das auch irgendwo einordnen da, dass die ja nicht auf dem besten Stand waren. Aber da hat man ja gesehen, wenn man sie loslässt, dass sie vorchecken etc. Und das war auch Teil dieser Diskussion, dass vom Vereinsseite gesagt wird, Greg, warum machst du das? Und er das aber nicht einsehen wollte und diese Defensivvariante auf einmal gewählt hat, die aber überhaupt nicht zum Erfolg führte. Was ich allerdings auch noch spannend fand, ist auf der Saisonabschluss-PK, möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wer es war, aber es war entweder Wolfgang Brück oder Axel Müffler, der gesagt hat, die Stärke von Duck wäre Menschenführung. Und ich glaube, das war wirklich eine Sache, du hast gemerkt unter ihm, er war eine Respekt oder ist eine Respektsperson, aber er hat den Spielern auch Zückerchen gegeben. Und ich glaube, das war ganz wichtig in einer Phase, denn auch unter Doug Shedden lief es ja nicht von Anfang an direkt mal super, sondern auch er hatte Misserfolge. Und vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu. Auch er hatte einen Punkt, wo er nicht mehr dran geglaubt hat, die Klasse zu halten. Also das muss man ja auch sagen. Und trotzdem hat er es dann irgendwie auf seine Weise geschafft, mit der Mannschaft zusammen dann das doch noch hinzubekommen.
Wollen wir es chronologisch schon ein bisschen machen? Ich glaube, das hilft uns ein bisschen. Vorher aber spielen wir den geilsten von zwei Sponsoren, die wir überhaupt haben für diesen Podcast. Kühe, Schweine, Iserlohn.
Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzinn Arena am Seiler See. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balverzinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
So, dann fangen wir nochmal vorne an. Also wir haben ja schon in unserer Weihnachtsausgabe ein bisschen über das Thema Kitzbühel und die ersten Saisonwochen gesprochen und hatten da auch schon, wenn ich mich recht erinnere, ein starkes Meinungsbild. Fakt ist, im Nachhinein. Und das ist das Interessante. Du hast das, glaube ich, auch in diesem Podcast gesagt, André, wenn du Greg erlebt hast im Mai, Juni und wiedergekommen im August, war das eine völlig andere, nicht zu erklärende Welt. Und das Interessante ist, und das ist meine Einschätzung, ich glaube, er hat zu viel darüber nachgedacht, was mit der Mannschaft davor war, Daugavinsch, den anderen, und hat wieder gemerkt, okay, so eine ältere Mannschaft, ich will das gar nicht despektierlich ausgedrückt haben, hat eine Herausforderung in der Koordination, wie ich die zusammenbringe, eigene Meinung, was kann ich wirklich implementieren, weil er ja auch erlebt hat am Ende, dass der Aufschwung, der zum Klassenerhalt geführt hat, am Ende ja weit davon weg war, wie gesagt, noch erfolgreich zu sein. Und er reflektiert ja extrem viel oder hat auch immer extrem reflektiert. Und das könnte der Grund gewesen sein, warum er wiedergekommen ist und auch gedacht hat, dass er mit einer jungen Mannschaft, die ja formbar ist. Also, ich habe auch gefragt mal zwischendrin, was ist denn hier mit Vaterfigur Doug Shedden? Da bin ich überhaupt nicht mit durchgekommen. Das brauchten sie nicht. Aber sie brauchten jemanden, der auf sie reagiert. Und ich glaube, dass das der maßgebliche Punkt gewesen ist, dass die Vorstellung von Greg, wie gehe ich mit so einer Mannschaft um nach den Erfahrungen aus der Saison 22-23 und dieser Mannschaft, die total harmlos war in vielerlei Bereichen, das hat sich nicht mehr gedeckt. Kann das eine Erklärung dafür sein, dass da Missverständnisse reingekommen sind, Jungs? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
Also muss ja, weil sonst wäre es anders gelaufen. Weil die, sagen wir mal so, am Ende hat man ja gesehen, was diese Spieler, und dann, die mussten es auf dem Eis umsetzen, egal wer jetzt draußen Trainer ist, gehen wir mal davon aus, egal. Die mussten es umsetzen und die haben es umgesetzt und haben es gut umgesetzt und haben gezeigt, was in ihnen steckt. Was ich gerade schon sagte, es waren ja Spieler dabei, das gebe ich zu, die habe ich abgehakt. Und ich sage, wieso hat man den geholt, wieso hat man den, was, es kommt ja gar nichts, aber da kam es, also die haben es ja da, die haben es gehabt. Und er hat es, so leid wie es mir tut, scheinbar hat das Greg, wie du auch gerade schon, dann irgendwie, weiß nicht, ob es an seinem Ansatz lag oder wie auch immer, oder ob er sie nicht erreicht hat, irgendwas stimmte ja nicht, sonst wäre es anders gelaufen, mit ihm auch. Ja, weil das hat Dak ja auch schon mal selbst gestellt. Er ist ja auch kein Wunder, Alter. Der kommt hier hin und macht jetzt irgendwie einen großen Zylinder auf und dann spielen die alle anders. So ist es ja nicht. Der hat aber das gehabt, was die diese Jungs gebraucht haben, um sie in die Spur zu bringen. Das ist Fakt. Das sieht man ja auch dann am Ende.
Ganz Freiräume klar. Wären zum Beispiel das gewesen. Freiräume. Und es gab ja keine Freiräume. Wir erinnern uns leidvoll, André. Ja. Wir haben immer mal gedacht, als wir in Kitzbühel waren, Rudi auch lustig, wir müssen mal an den See. Und es blieb gar keine Zeit, weil es war wieder Training. Jetzt nicht für uns, dass wir auf dem Eis gestanden haben. Das mag das Eis uns verziehen haben, aber es war halt immer Arbeit, ne? Das ist so.
Absolut. Und auch, das muss sich ja dann weiter fortgesetzt, auch hier in die Kabine, spielt ja auch eine große Rolle, was ist da während, nach den Spielen, zwischen den Spielen. Und das lief dann, das so, passte nicht mehr. Und deshalb sind wir erstmal im Keller gelandet. Und dann war diese Trennung und dieses, ich war ja am Weihnachten rum noch der Meinung, es hätte nicht sein müssen. Ihr erinnert euch, mittlerweile, nach der Entwicklung, die ich gesehen habe bis heute, musste es wohl sein. Und das Glück war eben, dass man jetzt mit Shedden jemanden bekommen hat, der das hingekriegt hat, der diese Balance mit jetzt harter Hund, aber dann auch mal wieder kommt, jetzt trinken wir zusammen ein Bierchen oder jetzt machen wir diesmal und jetzt habt ihr das mal. Das hat er geschafft und deshalb hat er es gut hingekriegt und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Wer kam eigentlich auf die Idee, Doug Shedden zu verpflichten?
Oh, dann sag mal, was du weißt. Ich weiß das.
Ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen sollte, aber zumindest hatte jemand eine gute Idee, die sich auch als richtig im Nachhinein rausgestellt hat.
Du sagst schon, ich war's.
Ja, genau. Rudi war.
Ja.
Erzähl.
Ja, jetzt erzähl schon. Das wollen sie jetzt hören.
Ich bin gespannt, was du da, was du jetzt erzählst.
Er wird nichts dazu sagen.
Nee. Nein. Da steht eine Pappfigur von Casey Bailey.
Dass du die überhaupt anfasst, Rudi. Weißt du, die könnte echt noch mit Viren verseucht sein. Da musst du vorsichtig sein.
Nein, der war es nicht. Nee. Auf jeden Fall. Okay. Nein. Es war, sagen wir mal so, nach meinen Informationen.
Jetzt macht aber ein ganz dickes Ding.
Nach meinen Informationen war das jemand, der im Moment nicht mehr für die Roosters arbeitet.
Ja, da hast du recht. Also es gab zwei Menschen, die das auf den Weg gebracht haben. Der eine ist der zurückgetreten ist. Das muss man sagen. Und ich habe mich auch so ein bisschen immer gefragt, warum reden sie da nicht drüber? Weil sie nicht wollten, dass er verbrennt. Das ist, glaube ich, die Antwort. Das hat mir nie einer bestätigt, aber es ist so. Und der zweite, der dann das finalisiert hat, war Wolfgang Brück. Durch den Anruf bei Jürgen Arnold. Und wir wissen ja nun, dass die beiden sich wirklich regelmäßig austauschen. Jürgen Arnold, für alle, die es nicht so wissen, ist der Chef des ERC Ingolstadt und ein sehr, sehr guter Freund, persönlicher Freund von Wolfgang Brück. Und die beiden haben das mal eingefädelt, so ist es.
Für mich, ich habe das gehört, wer es dann wird. Und hab mich mal, du kennst auch ein paar Kollegen aus Ingolstadt.
Ich erinnere mich noch an deine Berichterstattung, ja.
Nochmal, ich wurde sogar von Felix dafür gelobt. Davon ab, wo ich denn meine Informationen herbekommen hätte, die sich ja dann auch als durchaus richtig dargestellt haben. Und der Kollege aus Ingolstadt, der unter Doug Shedden für den ERC gearbeitet hat, in einer Position, Öffentlichkeitsarbeit, der sagte zu mir, André, ganz ehrlich, Shedden ist so und so, aber ich glaube echt, das könnte gut passen. Und der Eindruck hat sich ja dann bestätigt.
Gut, muss man natürlich auch sagen, da siehst du auch wieder, dass die Eishockeywelt auch was Statistik anbelangt, eingeschränkt ist. Ich habe mich bemüht, als ich wusste, okay, er wird es, also bevor sie es eigentlich gemacht hatten, war es ja durch, mal herauszufinden, was die Erfahrung ist, die Doug Shedden auch bei der Übernahme von Mannschaften aus dem Tabellenkeller hat. Da muss ich dann gestehen, Ingolstadt wusste ich, klar. Und dann versuchst du ja nochmal nachzuvollziehen, dass es insgesamt 5 Mannschaften waren, die er auf diesem Weg begleitet hat, von ganz unten nach ganz oben. Das konntest du nicht überall mehr einsehen oder es hätte noch bedurft, einfach noch tiefer einzusteigen in die Materie, um wirklich Spieltag für Spieltag mal zu analysieren, was da passiert ist. Das schreibt ja leider keiner auf. Das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt, als es dann verkündet worden ist. Aber du siehst, dass diese Erfahrung auch, ich will jetzt nicht sagen, er ist der Friedhelm Funkel des Eishockeys, aber so ein bisschen hilft es einfach, vielleicht, diese Erfahrung zu haben.
Vielleicht ist er der Peter Neururer des Eishockeys.
Oh, jetzt kommen. Wie viel hat der denn gerettet?
Ach, unzählige. Der war ja nur immer Retter. Dann war immer Schuss.
Das ist ja war das der ein Retter oder Feuerwehrmann? Das ist ja ein Unterschied. Feuerwehrmann kommt noch rechtzeitig. Der Retter ist
kurz vorher. Ja, aber Feuerwehrmann und alles. Aber er hat im Gegensatz zu Friedhelm Funkel, der ja auch mal Titel geholt hat.
Ja, das stimmt.
Aber wir sind ja beim Eishockey jetzt hier. Sonst kriege ich wieder, wie seinerzeit bei der legendären Pressekonferenz mit Tom Pokel, wo ich dann, wir hatten verloren gegen Straubing und ich denke, da kann ich jetzt froh sein, dass wir gewonnen haben. Und ich meinte, der einzige Trost, den wir heute haben, ist, dass an dem Borussia Dortmund hat wenigstens gewonnen.
Es ist hier Eishockey und nicht Fußball.
Dankeschön. Du mich auch.
Mit der Tom.
Du mich auch.
Lass uns doch mal den kurzen Rückblick wagen. Postthema abgehakt. Also wissen wir, was da nicht lief?
Diverse Sachen. Also nochmal, das ist ja jetzt auch nur Stochern im Dunkeln, aber ich glaube, dass viele Faktoren, die wir hier genannt haben, sprich Systemumstellung, sprich Leuten Vertrauen, Leuten Zückerchen geben, Leuten auch mal ja aus Lob
Vertrauen
vielleicht
entgegenbringen.
Mal, ja, genau. Mangelndes Selbstvertrauen. Mit jeder weiteren Niederlage hätten sie zwischendurch vielleicht mal 2 Spiele gewonnen, wäre dieser extreme Negativlauf vielleicht auch nicht passiert. Also es gab so viele Gründe, die da zusammengespielt haben, dass sich das so zugespitzt hat, dass man da gar nicht auf ein besonderes Thema hingehen kann und sagen, das war jetzt dafür entscheidend. Das Zusammenspiel aus allem, und da gebe ich Rudi recht, hat es eigentlich unmöglich gemacht, Post zu halten in der Situation. Und es war einfach ein Input von außen notwendig.
Ja, wir haben intensiv ja auch über Themen wie 8., 9. Ausländer, die Situation mit Agostino gesprochen, wo er gesagt hat, den brauche ich jetzt nicht, wäre auch finanziell nicht machbar gewesen wahrscheinlich. Aber es war ja auch nur mal ein Fakt, dass er den zu dem Zeitpunkt nicht wollte und so weiter und so weiter. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es eigentlich schade ist, dass so ein großes Missverständnis dabei passiert ist. Und jetzt, um den Umschwung auf das nächste Thema zu bekommen, auch den Abschied von Christian Hommel. Du hast das Thema ja gerade ein Stück weit angesprochen. Dann im November. Er hat ja auch gesagt, ganz ehrlich, dass er für sich diesen Punkt einfach gesucht hat, wenn es nicht aufwärts geht. Hat er die richtige Entscheidung getroffen, zu gehen? Oder hat er es nicht gehabt?
Also wenn ich da vorpreschen darf, für sich in dem Moment mit Sicherheit die richtige, weil er einfach in einer dermaßen außergewöhnlichen Situation war, auch in jeglichen Bereichen, nicht nur was Eishockey angeht, und dass er einfach für sich wahrscheinlich in dem Moment keine andere Möglichkeit sah, um überhaupt heile aus der Sache rauszukommen, zu sagen, nee, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Fertig. Und das müsste man ihn selbst dann nochmal fragen, wahrscheinlich in einem Abstand von einem Jahr oder 2 Jahren. Wenn man dann mal zurückblickt und sagt, hör mal, Christian, wie war das damals? Ich vermute, so wie ich ihn auch kenne, und wir kennen ihn alle, er war ja eigentlich immer ein Kämpfer, auch auf dem Eis. Er hat ja ganz, wenn einer nie aufgegeben hat, war es ja Holmesi. Aber er war in dem Falle mittlerweile, das ging uns ja ähnlich. Ich fand das auch unerträglich, diese Sprechchöre und was da so alles abgelaufen ist und dieser Druck, gepaart mit der schlechten sportlichen Situation. Er konnte wahrscheinlich nicht mehr und hat dann gesagt, bevor ich hier kaputt gehe, höre ich auf. Vielleicht hat auch die Familie seine Frau, was bist du doof?
Die haben mit Sicherheit was gesagt, wobei ich glaube, dass, also seine Frau kenne ich ja nur auch.
Ja.
Ich glaube, wenn haben sie es für die Kinder getan, ja, aber seine Beispiel. Frau hätte schon vielleicht ein bisschen was ertragen. Er hat es auch nochmal skizziert in einem Interview vor 2 Wochen hier bei uns im Podcast, wo er dann auch gesagt hat, und auch erklärt hat, was passiert ist, dass Menschen bei ihm zu Hause vor der Haustür vorbeigefahren sind. Da erzählen wir jetzt auch nichts Neues, weil er hat es einmal erzählt, diese Geschichte. Und ich kann schon ja, den Einfluss irgendwo dieser ganzen Geschichten erleben. Richtig oder falsch, André?
Richtig, weil auch ich habe mit ihm ein Interview geführt, was heute am Donnerstag auch im IKZ veröffentlicht wird. Und genau diese Frage habe ich ihm auch gestellt. War es im Nachhinein die richtige Entscheidung? Und er gibt eigentlich zwei Gründe an. Zum einen den privaten Grund, den ihr gerade genannt habt. Aber er hat auch gemerkt, diese Anfeindungen, diese Kritik, wo er auch ganz offen zugibt, sagt er, einige Plakate, die sachlich sportlich waren, die Fans hatten in Teilen mit ihrer Kritik ja auch nicht Unrecht mit dem, was sie geschrieben haben, solange das alles in einem gewissen Rahmen blieb und auch kritikwürdig war. Aber er sagte, diese Stimmung drumherum, um diese Mannschaft in der Halle, wie sie so negativ war, das hätte einfach dazu geführt, dass es überhaupt keine Wende hätte geben können. Also er sah da eher den Verein, wo er gesagt hat, ich trete jetzt meinen eigenen Interessen lieber zurück und im Sinne des Vereins, dass es da die Möglichkeit gibt, mit einer positiveren Stimmung von den Fans, vom gesamten Umfeld, innerhalb der Mannschaft, dass die weniger in die Kritik gerät, mehr Unterstützung bekommt. Also das war eigentlich so der zweite Grund, warum er gesagt hat, das hat es eigentlich auch im Nachhinein gezeigt. Danach wurde es ja dann nicht sofort, aber zumindest perspektivisch besser.
Interessant ist ja dabei, Colin hat ja auch gesagt, ja, der Fokus auf die Mannschaft sei nicht 1:1 übernehmbar gewesen. Also die Kritik wäre nicht direkt auf die Mannschaft zugekommen. Er hat das natürlich aber auch gesagt, dass letztlich jede schlechte Mannschaftsleistung dafür gesorgt hat, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Ich fand das eine wichtige Einschätzung, dass man sich da nicht rauszieht, auch wenn man oben merkt, okay, dein GM hat ein Problem, das ausreichend reflektiert wird von der Mannschaft. Das kann man den Jungs sowieso nicht vorwerfen. Ich glaube, eine reflektiertere Mannschaft und eine engagiertere Mannschaft als die haben wir lange nicht am Seilersee gesehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Egal, über wen wir reden. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, richtig oder falsch, für ihn richtig, da bin ich total bei euch. Vom Zeitpunkt total richtig. Aber was ist eigentlich passiert? Was war der Fehler, den er begangen hat, um in eine solche Situation zu kommen? Weil ihr habt es auch angesprochen, ganz zu Beginn. Die Mannschaft hat es ja gerackt, also hat es ja geschafft. Sie brauchte Entwicklungszeit. Darüber haben wir auch gesprochen, dass sie Entwicklungszeit braucht. Dass das nicht von Anfang an zu erwarten ist. Boland nie in der führenden Position gespielt, am Ende über 40 Punkte. Der Coll, jahrelang nicht mehr auf der Position eingesetzt im Juniorenbereich, die er hatte. Das heißt, als der Topstürmer, sondern eher defensiven Job gemacht. Als Stürmer musst du einfach wieder rankommen. Am Ende über 40 Punkte. Dann gibt es natürlich auch so den anderen Faktor. Ich sag mal, von dem Balaschewöck, der ja letztes Jahr als allererster verpflichtet worden ist, in der Hoffnung, vielleicht der zentrale Mittelstürmer zu sein, auch wenn er zum Ende meiner Meinung nach sich deutlich gesteigert hat, hat er die Erwartungen nicht erfüllt. Und die Konsequenz ist ja auch, dass, unabhängig davon, ob die Roosters oder er, aber ich glaube, das passte jetzt auch für die Zukunft nicht mehr unbedingt zusammen, um diesen Weg zu gehen. Also hat Hommel bei der Mannschaftszusammenstellung die, und das sind meine Informationen, definitiv nicht von ihm alleine gemacht worden ist, sondern ja auch immer bestätigt von einem Sechsergremium, dem Greg angehörten, dem Axel Müffler dabei war, Pierre Beaulieu, Cam MacDonald, er und einige, die so im Umfeld dann immer noch aus diesem Verein dazukommen. Die haben ja zusammen entschieden. Christian hat am Ende gesagt, ja, okay, ich teile eure Meinung oder ich teile sie nicht vielleicht. Greg hat auch sehr viel, das muss man ganz ehrlich sagen, für sich beansprucht. Also wen er will und so weiter. Das ist auch kein großes Geheimnis. Was ist der Fehler von Christian gewesen?
sagen wir mal, nicht der Fehler von Christian, sondern erstmal, du hast vorher gefragt, warum oder so kam es dazu.
Ja.
Und das muss man einfach sagen, dass er nach dieser Saison unter Kleinendorst, also die Saison, als er gehen musste, als Kleinendorst gehen musste, da waren die Roosters auf dem letzten Platz. Es musste ein neuer Trainer, direkt nach einem Monat der Saison, glaube ich, oder die war noch niemals einen Monat alt, musste der Trainer gehen und die Roosters waren Tabellenletzter. Danach wurde er von er nicht angezählt, das kann man nicht sagen, aber es wurde schon deutlich auch von Wolfgang Brück kommuniziert, dass in dieser Saison, also die jetzt abgelaufen ist, Christian Hommel an den Erfolgen gemessen wird.
Stimmt, das hat man genau so gesagt.
So, wenn ich dann natürlich im Oktober den Trainer feuern muss und die Roosters wieder Letzter sind, dann hast du genau den Punkt, der dazu geführt hat, warum er in der Kritik stand. Nämlich genau aus dem Grund, weil die Mannschaft wieder erfolglos war und weil er nun mal derjenige ist, der am Ende alle Entscheidungen im sportlichen Bereich verantworten muss. Trainerverpflichtung, Weiterverpflichtung, Spielerverpflichtung. Das hat er zu verantworten. Das heißt, am Ende kräht er keinen Hahn nach, wer die Entscheidung getroffen hat, den zu holen oder den auch nicht zu holen, obwohl er es vielleicht wollte. Aber am Ende steht da jemand, der rein an den Ergebnissen bewertet und dann auch ja gemessen wird.
Ist es nicht so einfach? Also, du hast im Kern natürlich recht und das war die Ansage, weil so einfach deshalb. Was war die Alternative? Also hätte er sich im Sommer, entscheiden können dafür, Craig Poss nicht weiterzunehmen? Was wäre dann hier am Seiler See los gewesen? Weil wir haben es gerade ausgemacht, dass diese Konstellation nicht mehr funktioniert hat. Und wenn ich sage, dass diese Konstellation, Mannschaft und Poss nicht funktioniert hat, dann muss ich ja die Frage stellen, hätte Christian die Entscheidung gehabt, sich nach der Saison 22/23 von Craig Poss zu trennen? Weil letztendlich war das der Grund. Es lag ja nicht unbedingt an der Mannschaft, sondern es lag ja tatsächlich, Greg, nochmal, ich will nichts, aber es lag am Trainer.
Aber dann,
oder am Konzept des Trainerstabs.
Ich formuliere ja, aber so. Du sagst es gerade eigentlich schon, du sagst es, ist es so einfach? Was heißt einfach? Aber ich meine, das ist irgendwo, du spekulierst ja jetzt, was wäre gewesen, wenn ein anderer Trainer und der Trainer wäre direkt Doug Shannon gewesen zu Beginn der Saison und die beiden, wäre dann Christian Hommel heute hier noch?
Es geht nicht um die Konsequenz, es geht ja nur darum, was ist der Auslöser? Ja,
der Auslöser,
den haben wir, glaube ich, gerade relativ prägnant definiert. Unabhängig von dem, dass wir ihn alle sehr schätzen, aber das ist der Auslöser gewesen.
Ja, ganz einfach.
Und die Konsequenz ist, hätte auch irgendjemand von uns, ich meine, die Frage muss man sich ja mal ehrlicherweise stellen. Er war auf den Großplakaten der Iserlohn Roosters in der Mitte und jeder hat gesagt, der Messias bleibt. Ganz ehrlicherweise.
Klar.
Hätte er eine andere Chance gehabt?
Nein, in dem Fall, ich glaube, in dem Moment war es ja auch richtig. Und ich erinnere mich an die Pressekonferenz, die Sie zu Beginn der Saison gegeben haben. Ich habe mir die vor kurzem nochmal angehört. Es ist immer interessant, wenn man rückblickend das dann sieht, was da gesagt wurde, wenn man weiß, jetzt sind beide weg. Da wird klar, der Plan, die Roosters besser zu machen, die auch mit diesen Leuten, die man geholt hat, der war eigentlich da und den wollten die ja auch umsetzen. Es ist ihnen nicht gelungen. Und dann ist halt die Folge, das ist im Sport leider so. Da geht erstmal ein Trainer. Jetzt war es so, dass, weil andere Dinge noch zusammenkamen, wie wir gerade gesagt haben, auch private, die führten dann dazu, dass auch der sportliche Leiter geht. Normal im Sport, egal wo du bist, Erfolglosigkeit, Trainer. Schau dir Wolfsburg jetzt an. Die haben lange festgehalten an ihm, Kovac, und jetzt haben sie gesagt, was jeder wusste, Samstag nach dem Abpfiff des Spiels, das war's. Mhm. Und das war's auch. Ob das jetzt so, aber das ist halt so. Guck dir selbst einen Tuchel an in Bayern München.
Du bist schon wieder beim Fußball, Rudi.
Ja, ich komme vom Fußball, das weiß doch jeder.
Nehmen die Frankfurt Lions, da hat der Manager dann die Mannschaft
übernommen. Ja, oder Löwen-Frankfurt, André, bitte.
Nehmen wir die Löwen-Frankfurt.
Frankfurt-Lions gibt schon lange nicht
mehr. Wo ein alter, altgedienter Rooster die ganze Sache ja dann in bewährter Form, so wie man das von Leuten, die in Iserlohn tätig waren, natürlich auch kennt. Klar macht der Fritz. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn, bleibt der sportliche Erfolg aus und zwar so eklatant. Es waren ja nicht nur Niederlagen, die du hier, vor allen Dingen hier, du hast ja Klatschen gekriegt in der eigenen Halle.
Ich teile die Meinung total, aber dann müssen wir eher darüber nachdenken, dass es die Konsequenz der jahrelangen Herausforderung war, die dazu geführt hat, dass Christian gehen musste, für sich die Entscheidung treffen musste, dass das der richtige Moment ist, weil man eben über Jahre diesen Weg nicht so gefunden hat.
Und auch vielleicht, was er im Nachklapp vielleicht ja auch sagt, ganz klar, dass er auch Fehler gemacht hat, dass er halt das zugelassen hat. Dass er zum Beispiel zugelassen hat, dass Trainer gewisse Wünsche haben durften und auch den Wünschen dann,
nachgegeben wurde.
Ja, genau. Dass die erfüllt wurden.
Ja, bei Kurt Kleindorst war es nun mal so. Das
es waren zwei Spieler dabei, die Kurt Kleindorst wollte. Die, genau. Wo Christian Hommel direkt, als er den Namen gehört hat, Magengrummeln hatte. So, am Ende gab es eine Diskussion und er hat gesagt, okay, wenn du so davon überzeugt bist, du hast mit denen schon gearbeitet und die haben unter dir so gut funktioniert, dann machen wir das, obwohl ich Bedenken habe. So, da hat es nicht funktioniert. Unter Poss habe ich damals auch schon gesagt, ich habe gesagt, da gibt es einen aus der Liga, wo Christian echtes Interesse dran hatte, Thema Gerard in Nürnberg, der wurde nicht geholt, weil andere davon nicht überzeugt waren. Ja, da wäre er vielleicht heute für gefeiert worden. Nochmal, das kam zu dem Zeitpunkt ja auch noch, wusste das keiner und sowas kommt ja im Nachhinein, wenn man mal mit Leuten spricht und so weiter, kommt sowas immer heraus. Aber Fakt ist doch auch, dass diese Entscheidung, das hast du angesprochen, Greg wollte partout keinen neunten Ausländer in der Vorbereitung. Was passiert? Und diese Gefahr hat auch Christian gesehen. Sobald sich nur einer verletzt, ist auf Deutsch gesagt die Kacke am Dampfen und du musst in einer Phase, wo vielleicht kein Verteidiger, in dem Fall Hubert Labrie, verletzt sich im ersten Spiel und ist 18, 20 Spiele raus, keine Ahnung.
Ja, weil vor allem schwer verletzt sich schwer. Das
war so, ja nicht nur so, aber es war, aber das wusstest du doch vorher. Sollte sich jemand, was weiß ich, irgendwas zutun, der 6, 8 Wochen raus ist, dass du genau in diesem Zeitpunkt genau reagieren musst, obwohl vielleicht gar keiner auf dem Markt ist. Und diesen Druck, den hätte man sich im Vorfeld schon nehmen können.
Wobei wir über einen Stürmer geredet hätten, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben damals zum Zeitpunkt des Saisonstarts darüber geredet, dass die Roosters Tore brauchen und nicht unbedingt darüber nachgedacht, ob ein Verteidiger kommen muss.
So, 4 Wochen später war Taro Jentsch und
Brandon Gormley da.
Hunter Schinkeruk.
Ja, auch. Und dann.
So,
ja.
Also wir sprechen da auch wieder von zwei Stürmern, die auch.
Ich glaube, dass die grundsätzliche Fehlentscheidung war, diese 8, das war das allererste. Ein Verein wie die Roosters muss in eine Saison starten, da bleibe ich bei, mit dem kompletten Ausländerkontingent. Jetzt kann man sagen, wieso und gute Deutsche, weil du sie nicht bezahlen kannst. Wir reden darüber, dass wir einen fertig ausgebildeten Spieler an der Stelle haben wollen, den du auf dem deutschen Markt für vernünftiges Geld nicht kriegst, weil der Ausländer billiger ist.
So ist es. Und jetzt nochmal dazu. Ja, im Nachhinein hätte er sich vielleicht im Sinne des Vereins durchsetzen müssen und sagen müssen, Greg, auch wenn du sagst, wir brauchen jetzt, oder ich möchte den Jungen eine Chance geben, die Gefahr ist mir einfach zu groß und ich mache das auch mit dem Hintergrund, dass ich die Entscheidung gegen dich treffe, aber im Sinne des Vereins. Und das ist ja auch spannend. Da blicke ich jetzt leider schon mal voraus, das machen wir aber nachher, nur schon mal so als Hinweis. Wie gehe ich mit dieser Situation, wie viel Einfluss darf ein Trainer und wie viel Wünsche darf ein Trainer im Hinblick auf die Kaderzusammenstellung haben und wie viel sollte eigentlich ein Verein haben im Hinblick darauf, die Erfahrung, die man gemacht hat, Kleindorst war weg, war es ein Scherbenhaufen? Nicht ganz, weil man konnte noch was rausmachen. Poss war weg. War es ein Scherbenhaufen? Fast. Denn ich weiß nicht, in wie vielen Fällen so eine Aufholjagd nochmal passiert. Und dann stehst du nämlich als Verein da. Und aus meiner Sicht muss ein Verein immer in der Lage sein, mit dem, was vorhanden ist, auch mit einem anderen Coach, erfolgreich weiterzuarbeiten. Und das wird spannend sein, auch im Hinblick, nachdem man zweimal jetzt den gleichen Verlauf hatte, wie sich das im Hinblick auf den Start der kommenden Saison und mit den Ausrichtungen in diesem Sommer dann verhält. Aber das lass uns vielleicht gleich nochmal besprechen.
Diskutieren wir tatsächlich gleich noch. Letztendlich, ja, du musst dich durchsetzen. Ich glaube, dass du da den richtigen Punkt ansprichst. Die Frage ist immer, ob du es kannst. Da sind wir dann bei der nächsten schwierigen Situation, wie das dann alles so läuft. Und letztendlich entscheidet, und das ist die große Frage ja auch, entscheidet ein Wolfgang Brück am Ende mit über so eine Situation? Ja, wir dürfen aber auch da den Fehler nicht machen, zu sagen, es ist immer nur Wolfgang Brück alleine, weil der Gesellschafterkreis entscheidet am Ende dann auch mit. Über wie viel Substanz dann tatsächlich im Detail zu reden ist, also an sportlicher Expertise und so weiter, das lassen wir mal dahingestellt sein, weil das ist unglaublich schwierig, das muss man auch sagen. Und naja, ich glaube, es wäre anders gekommen, wenn wir über einen anderen Trainer gesprochen hätten als über diesen Übertrainer Greg Post, der dann zurückgekehrt ist und bei dem man die Situation dann irgendwie so analysieren musste, wie sie war. Das ist auch Fakt. Am Ende hat es Christian den Job gekostet, selbst auferlegt, aber ich glaube auch im Nachhinein betrachtet, und da teile ich deine Meinung oder eure Meinung komplett, es musste so sein. Er hat es richtig gemacht, er hat es vor allen Dingen für sich richtig gemacht. Was bleibt mir von Christian Hommel übrig? Ich weiß, dass viele Kritik an ihm geäußert haben und man kann kritisieren, dass ein sportlicher Leiter am Ende immer das letzte Wort haben muss. Das hatte er nicht, ob von sich selbst oder von den Rahmenbedingungen gegeben. Das lassen wir mal so da stehen, weil das wissen wir alle nicht aus erster Hand. Was mir von ihm übrig bleibt, und das ist so, er hat bis zum letzten Moment, wir haben über die Situation mit Doug Shedden, wer hat es eingefädelt, wer hat die ersten Gespräche geführt, haben wir geredet. Wir wissen auch, warum sie es nicht kommuniziert haben. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil dann wäre er gleich verbrannt gewesen. Und was es bedeutet hat, am Ende wissen wir alle. Ich glaube, dass man Christian Hommel vor allen Dingen eins attestieren muss, dass er ein unglaubliches Talent hat, Spieler zu identifizieren. Wenn man über die Jahre schaut, wen er alles geholt hat, wo diese Jungs jetzt sind, sicherlich auch, dass man Kritik gehabt hat. Kaspar Staugavinsch ist ein Thema, an dem man sich reiben kann, ohne Zweifel. 50 Punkte versus Defensivverhalten ist ganz klar. Aber ein O'Connor, die Jungs in diesem Jahr, ein Casey Bailey, der er identifiziert hat und viele andere. Im Scouting ist dieser Mann richtig gut. Vor allen Dingen hat er exzellente Kontakte nach Skandinavien. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, er hat ja noch einen Vertrag am Seiler See, so jedenfalls höre ich das, und oder zumindest ein Engagement, was auch immer man es aussieht, ob es dann dazu kommen wird, dass man es nochmal auslebt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass wenn sie ihn nutzen, man ihn insbesondere im Bereich der Identifikation von Spielern, auch von jungen Spielern einsetzt und die Expertise ist exzellent. Vertue ich mich da?
Ja, und auch als Gesicht des Vereins, wo man kann ihn ja wirklich auch, ich sag mal, wo sind die ganzen, die, wo man sagen kann, die haben die Roosters DNA, an Colin Danielsmeier, der hier Rekordspieler ist, und wie gesagt, die ehemaligen Mike York, Hock, Wolf, von denen ist ja keiner mehr hier zugegen. Carsten Mende war auch noch einer, der lange Manager war, leider durch seine Erkrankung dann weggefallen ist. So, und jetzt hast du ja kaum noch, leider jetzt auch noch Jörg Schauf, der leider verstorben ist, einer von den Gründungsmitgliedern. Das heißt, du hast noch einen Dieter Brüggemann. Und dann, ich sag mal, mit den Gesichtern des ECDs und der Iserlohn Roosters hörst es ja dann schon fast auf. Und da ist natürlich vielleicht auch jemand wie ein Christian Hommel, der mit Sponsoren, der den Verein nach außen vertritt und natürlich auch darüber hinaus seine Expertise in dem Bereich, den du gerade genannt hast, Spieler zu scouten, Spieler zu ermitteln mit den Profilen, die sie haben, sicherlich sollte man darüber nachdenken, ob man sich das nicht zu Nutzen macht.
Zumal, wenn da müssen natürlich beide Seiten aufeinander zukommen. Also das heißt der Verein und auch der Mensch, der Spieler oder der immer noch vertragshabende Christian Hommel. Und dann, wenn das gelingt, in dieser Form, wie Mirko es angesprochen hat, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Warum wäre man, wär, oder anders gesagt, man wäre ja blöd, wenn man so eine Expertise, wenn man sowas nicht nutzt. Ja, und das ist aber immer schon so, ich möchte jetzt nicht noch andere Namen ins Spiel bringen, dass man da teilweise auch so ein bisschen Bedenken vom Vereinsseite hat, Bedenken von Spielerseite hat, da wieder nochmal zusammenzukommen. Ob das immer so gut für den Verein ist oder wo man Wesentliches positiver hätte gestalten können, das mag mal dahingestellt sein. Aber wenn eine Möglichkeit besteht, so wie Mirkus andeutet, dass da jemand ist, der ja auch diesen, der hat, war ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir kennen ihn ja auch schon so lange, wir haben ihn auch noch erlebt, wenn er schon bei anderen Vereinen spielt, wenn wir kamen, er war eigentlich immer Iserlohner. Und wenn das gelingt, dann wäre es ja blöd, wenn man das nicht nutzt. Das muss ja auch, wie ihr gerade schon, muss ja auch nicht alles an die, wir sagen es mal jetzt hier im Podcast, aber es muss langfristig auch nicht immer alles an die große Glocke gehängt werden. Und viele Dinge, so kleine Mechanismen, das ist also so, dass die arbeiten und das, die sieht man nicht, aber sie arbeiten produktiv. Und wenn solche Möglichkeiten bestehen, würde ich immer sagen, da setze ich alles dran, das umzusetzen. Aber da gehören immer beide Seiten zu. Aber der Ansatz, den Mirko gerade sagt, halte ich für
gut. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das ist mit dem Sportdirektor. Ist der stark genug, es auszuhalten, dass sein Vorgänger für den Verein arbeitet? Wie auch immer in der Position, weil ich weiß nicht, was er dir gesagt hat, uns hat er relativ deutlich auch gemacht, dass das Bestreben, in diese Position zurückzukommen, nicht vor seinem 60. Lebensjahr wieder irgendwie eine Rolle spielen könnte in seinem Gedächtnis. Also zumindest hier am Seiler See. Das ist ja auch eine klare Aussage. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Lass mal das Thema Hommel mal Hommel sein. Ich glaube, da haben wir uns ausgetauscht. Und nur noch einen Satz, ich glaube, zu dem restlichen Teil. Wir haben schon über die Euphorie gesprochen. Das Einzige, was mir noch für den Rest dieser 3 Monate oder 2,5 Monate einfällt, seit Frankfurt im Dezember bis zum tatsächlichen Klassenerhalt, wobei ich immer wieder sehr spaßig finde, Frankfurt erstes Spiel gewonnen, alle haben gedacht, Frankfurt im Dezember, da ging wieder was, und Frankfurt letztes Spiel machen sie Klassenerhalt, ist schon eine lustige Konstellation, muss man auch
und das vierte sagen. Spiel dazwischen ging auch was, ja, gegen, ja, da Frankfurt. Ja,
das war auch ein Erfolg, insofern, ich glaube, gegen keine andere Mannschaft haben sie 4-mal gewonnen, oder?
Glatt.
Das kommt dazu, also die 12 Punkte haben dir den Arsch gerettet, das ist auf jeden Fall mal so. Aber ich glaube, wir müssen nur über eins sprechen, dass man den Jungs wirklich... Und das war mein Eindruck schon während des Trainingslagers, André, und wir haben uns bei Cola Zero und einer alten Himbeere darüber unterhalten, dass das Gefühl, ja, die Cola Zero stand immer auf dem Tisch, Rudi, weil es durfte ja kein Alkohol getrunken werden, und die alte Himbeere, die hatten wir am Schoß sozusagen, André und ich.
Entschuldige.
Macht nichts. Hast mir hier etwas raus. Also, dass diese Mannschaft eine gewisse Harmonie hat, das haben wir damals schon gespürt. Das war wirklich zu spüren. Und das war schon, du fragst jedes Jahr die gleiche Frage, wie ist das denn mit der Stimmung? Und wir hatten irgendwie so dieses Gefühl, das ist so, was diese Jungs am Ende getan haben, das darf man einfach nicht unterschätzen. Sie haben das nicht nur für sich getan, sondern das hast du gesehen, als der Cornell in Frankfurt das Tor gemacht hat, an Trikot zupft. Der ist kein Typ, der emotional ist. Also in der Form so emotional. So, aber er hat es ihnen geschenkt. Es war wirklich für ihn natürlich, dass in seiner Vita nicht steht, abgestiegen mit den Iserlohn Roosters, gar keine Frage. Aber es war ein unglaubliches Bewusstsein. Und das generierst du nicht jedes Jahr. Dafür müssen wir diese Mannschaft für viele Jahre in Erinnerung behalten, weil das ist nicht selbstverständlich. Teilt ihr den Eindruck, oder ist das übertrieben?
Ich finde, das Schönste am Ende hat gezeigt, auch eine sehr große Wertschätzung der Mannschaft gegenüber den Fans. Weil genau dieses auf die Brust klopfen von einem Eric Cornell, auch wenn man gesehen hat, wie die Spieler wirklich hier ausgeflippt sind, als sie hier empfangen wurden und wie sie das genossen haben. Alle hatten ihre Handys raus. Du hast richtig gemerkt, denen hat es Spaß gemacht mit den Fans zusammen. Und genau wie du sagst, es war nicht nur für sich selbst dieser Erfolg, sondern die haben wirklich für den Verein und auch für die Fans, weil die, natürlich haben die Fans auch mal gepfiffen und haben gerufen, wir haben die Schnauze voll in gewissen Teilen. Aber wenn du mit den Spielern dann mal ein Interview geführt hast, dann haben die gesagt, ja, die haben doch recht. Ich würde doch als Fan auch die Schnauze voll haben bei dem, was wir hier leisten, wenn wir 7-1 zu Hause verlieren. Oder 8-2 oder 8-3. So, die konnten das verstehen und trotzdem muss man ja auch sagen, bei dem kleinsten Erfolg, den man hatte, waren die Fans ja schon wieder aus dem Häuschen. Und wenn man sieht, dass am Ende, ich glaube, ein Zuschauerschnitt roundabout 4-3. 4.300 Leute im Schnitt bei einer Mannschaft, die über mehr als die Hälfte der Saison Tabellenletzter war. Ja, das ist beim Fassungsvermögen von knapp 5.000 ist das unglaublich. Und das zeigt ja auch, was man immer zum Teil auch öffentlich kritisiert hat. Ja, die Stimmung ist nicht mehr so. Ja, der Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft ist nicht mehr so. Also das kann man in diesem Jahr wirklich nicht sagen. Und das hat die Mannschaft, glaube ich, auch gespürt. Und da kam so eine ehrliche Sympathie gegenüber den Fans auch wieder zurück. Du hast als Fan gemerkt, diese Mannschaft, das sind Spieler von uns.
Sie haben auch genau das verkörpert, was sie alle hier in Iserlohn immer gesagt haben. Das war ja auch ein faires Geben und Nehmen. Da bin ich dafür. Wir wollen euch kämpfen sehen. Oh, das haben sie getan. In einem beeindruckenden Ausmaß für den Verein. Und das zeigt ja die Ehrlichkeit, die uns aber auch mal verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Also beidseits. Also ich bin keiner, der Fans kritisiert. Aber ich glaube immer, dass ausschlaggebender Punkt muss eine Mannschaft sein. Muss ein Verein sein, der dafür sorgt, dass solche Attribute wie ich will euch kämpfen sehen und wenn ihr kämpft, dann läuft das auch alles, dass das in Harmonie ist. Aber die Fans haben zurückgezahlt. Sie haben nämlich immer wieder unter Beweis gestellt, dass wenn sie das sehen, und das haben sie in diesem Jahr gesehen, sie das auch wirklich mit barer Münze und voller Unterstützung, vollem Enthusiasmus zurückgeben.
Und das noch auch in dieser letzten Phase, als ja die Heimspiele dann letztlich
die war auch nicht gut, ne?
Verloren gingen. Ja. Aber die Mannschaft trotzdem aufs Eis geholt wurde, was man ja hier in den Jahren vorher nie gesehen hat. Nach einer Niederlage war Niederlage alle weg. Aber hier kamen sie nochmal, weil die Fans blieben und wollten es, weil sie gesehen haben. Die haben zwar jetzt nach Verlängerung...
Letztes Münchenspiel war für mich... So. Ich stand kurz unten und die Mannschaft war schon draußen. Und ich habe hier viel gesehen. Mancher wird sagen, er hat auch zu viel gesehen hier. Aber da ist es mir wirklich eiskalten Rücken runtergelaufen. Weil diese Botschaft, auch im Hinblick für dieses Frankfurt-Spiel, was danach war, das war unglaublich.
Und davor das auch, das war noch welche, ich weiß nicht mehr, da haben sie doch auch dann in der Verlängerung verloren.
Ingolstadt.
Eigentlich, weil die Fans haben gesehen, was ihr gesagt habt, und das ist ja nochmal doppelt, die verlieren hier, was Schäden ja auch immer gesagt hat, eigentlich Shit. Wir gewinnen auswärts, wir wollen aber auch mal wieder hier vor unseren Fans gewinnen, aber die Fans sind ja trotzdem da. Und immer lauter und immer noch mehr mit der Mannschaft. Und das hat dann, meiner Meinung nach, das hat es wirklich lange nicht mehr gegeben. Und das hast du gemerkt, wenn du da in der Halle warst oder auch wie Mirko sagt, da unten, das war ja unglaublich.
Und deshalb sage ich das auch an die Adresse des Vereins. Du musst das, was da war, wenn ich jetzt sage, erhalten, mache ich es mir zu einfach, weil wie machst du das? Da gibt es kein Rezept dafür. Das liegt an Charakteren, an Momenten und so weiter. Aber, und das glaube ich tatsächlich, du musst diese Saison versuchen, nochmal ein bisschen aufzuarbeiten aus den unterschiedlichen Strängen, was da eigentlich passiert ist und auch nochmal in Dialog mit den Fans darüber kommen, dass vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, auch für eine Situation wie Geld spielt am Ende doch eine Rolle, auch wenn man es nicht mehr hören kann, was ich nachvollziehen kann, einerseits und auf der anderen Seite, sie haben es ja richtig gemacht. Also, sie haben eine Mannschaft gekauft, die einigermaßen in Ordnung war, ohne da jetzt das Deckmäntelchen wieder drüber packen zu wollen. Aber da ist ja auch was richtig gelaufen am Ende. Man kann nicht sagen, dass da alles falsch gewesen ist.
Vielleicht sollte
und
man
das ist das große Missverständnis, wenn da sowas passieren würde, dass man eben, wie kriegt man das gebacken? Du spielst, wirst Vorletzter, kämpfst um den Klassenerhalt und musst trotzdem am Ende erkennen, alles war nicht falsch. Wie packst du das zusammen? Das ist die große Herausforderung.
Vielleicht sollte man den Antrag bei der DL stellen, direkt als Letzter anzufangen. Dann also, hat man die Situation wieder, wie man das zum Scherz
war. Ich verspreche euch nur eins. Ich möchte gerne auch in diesem Podcast, in diesem Sommer nochmal mit Gernot Trippke eigentlich über Auf- und Abstieg reden und über die Regularien. Oh, André schnappt sich mal gleich das Mikro und fängt an zu lächeln. Dass man da nochmal auch nochmal drüber reden muss irgendwann, ist auch noch ein Thema, das wollen wir heute nicht vertiefen. Wolltest du noch was ergänzen? Er schüttelt den Kopf, das sieht man nicht im Radio übrigens oder im Podcast. Auf jeden Fall, reden muss man nochmal drüber, das glaube ich. Also man darf das jetzt nicht so stehen lassen. Und da meine ich gar nicht in puncto Vorwurf an die eine oder andere Seite, aber dass auch ein Brück den Fans nochmal vielleicht irgendwie auf den Weg gibt an der Stelle, er hat es ja schon übers Fernsehen, über uns, über euch, André, getan, aber dass man da nochmal in Dialog kommt, das fände ich schon wichtig, um am Ende einen Strich drunter zu machen und mal zu sagen, auch nach von ihm vorgebrachter Kritik, dass da schon auf der Habenseite eine Menge steht nach dieser Saison, was das Verhalten zwischen Fans und dem Rest anbelangt. So, ich würde gerne, weil wir schon wieder exakt eine Stunde jetzt haben, über die Zukunft nochmal reden. Ja. Schaue ich in die Gesichter und ja, auch da. Also ist, Zukunft bedeutet, und ich schiebe das mal an in der Diskussion.
Nein, ich habe da was zu sagen.
Ich glaube, ich schiebe es aber trotzdem nochmal eben an, indem ich einfach sage, Kurt Kleindorst, der macht das schon. Greg Poss,
der macht das schon.
Der macht das schon. Und jetzt, Doug Shenton, der macht das schon.
Wobei ich würde es anders angehen.
Ja, gerne.
Und zwar, was für mich wichtig ist, und das macht man ja momentan. Erstmal gesagt, wir können jetzt reden, wie wir wollen. Wir haben vor einem Jahr, ich hatte ja schon, du guckst dir eine alte Pressekonferenz an, da war alles wunderbar, das machen wir alles. Und dann am Ende sieht man, alles nichts geworden. Weiß man nicht. Wir wissen nicht, was in einem Jahr ist. Ich hoffe nicht nochmal so eine Saison.
Nee, ich brauche
auch glaube es auch nicht. Weil für mich ist entscheidend, und das glaube ich, sie arbeiten ja momentan daran, doch mal mehr Spieler hier zu behalten, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und das halte ich für sehr wichtig. Ich meine, ich habe in den letzten Wochen oft gehört, auch von Freunden, Eishockey-Freunden, Hauptsache wenigstens mal eine Sturmreihe, die erste Reihe halten. Wobei zwei ja schon jetzt fest sind, dass sie bleiben. Ukbekele geht, schade.
Die Entscheidung ist aber lange,
lange im letzten weiß
Jahr,
ich tief doch
im
auch.
Letzten Jahr gefallen. Ne?
Wusste eigentlich jeder.
Ja.
Man hat es nur nicht sagen wollen, weil das wäre ja auch doof gewesen. Ich meine, vor allen Dingen Colin hat ja bis zum Schluss Top-Leistungen hier gezeigt. Punkt. Das ist der nächste Punkt. Aber man arbeitet ja wirklich daran, dass man mal so ein Gerüst und auch die jungen Leute, die man ja entwickeln, die sollten sich auch entwickeln. Jetzt haben sie ein Jahr, ein hartes Jahr hinter sich und haben aber gezeigt, das ist eine Bande, die zusammenhält und die ja auch was erreichen können. Auch die jungen Spieler haben ja teilweise super gespielt. Und das, finde ich, ist für mich wirklich so das Entscheidende, diesen Stamm halten und dann wird es darauf ankommen, einige Neuzugänge sind ja schon klar, dass das passt. Und wenn ich so die Vita von Doug Shenton mal im Nachhinein, traue ich ihm das durchaus zu, aber ich bin vorsichtig. Vor einem Jahr war ich begeistert, dass Greg hier war. Also wage ich nichts zu sagen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass ein Boland bleibt, dass ein Cornell bleibt, dass auch ein Hubert Labrie bleibt als Kapitän. Ich finde, das ist schon, und auch von den jungen Leuten, das ist für mich ein Punkt, der mich so ein bisschen positiv stimmt, was auf das, was kommt. Jetzt seid ihr dran.
Also mein Wunsch ist es als allererstes, dass Doug Shenton keine Wesensveränderung im Sommer erleidet.
Das würde ich unterschreiben.
So, und stimmt, okay. Da steht er auch nicht unter Verdacht, würde ich mal behaupten.
Das standen die anderen aber auch nicht. Also Kurt vielleicht.
Also bei Kurt war es ja eine familiäre Geschichte, ja. Wo er einfach... ja, also das ist jetzt zu weit, um auszuholen, aber da waren familiäre Gründe ursächlich dafür, dass es ihn nach Hause getrieben hat. Bei Greg konnte man es nicht vorhersagen. Es ist dann so in dem Ausmaße entstanden. Und nochmal, auch da gebe ich im Rückblick Christian Hommel im Hinblick der Weiterverpflichtung keine Schuld, weil hätte mir das einer gesagt, aufgrund der Erfahrung, die ich mit ihm nach seiner Ankunft hier in Iserlohn gemacht habe, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Also von daher, das war wirklich nicht vorherzusehen. Doug Shenton so wie ich ihn erlebt habe, und ich mag vor allen Dingen seinen Humor, der hat immer schöne Sprüche und ist dabei extrem trocken vom Humor her, ist aber auch in einer Phase, wir haben gesprochen, 62 Jahre, hat schon vieles erlebt, hat viele Vereine von unten nach oben geführt. Dem macht man so schnell nichts vor. Das ist jemand, der gesettelt ist. Den bringt so schnell nichts außer Ruhe. Da glaube ich, und damit möchte ich mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich halte das jetzt erstmal für nicht wahrscheinlich, dass der sich verändert. Sollte er mit der gleichen Herangehensweise, wie er in diesem Jahr rangegangen ist, auch die Vorbereitung zur kommenden Saison bestreiten und das auch in der Saison weiterhin durchführen, dann sehe ich gute Chancen schon mal von Trainerseite, dass wir da gut aufgestellt sind.
Du meinst, dass mal ein Trainer eine Saison beginnt und eine Saison beendet?
Ja. Das sehe ich so, dass wir zumindest von Trainerseite da gut aufgestellt sind. So, und jetzt muss man gucken, gibt man ihm den Kader zur Verfügung, der das dann auch widerspiegelt, dass ich mein Saisonziel, das dürfte wieder ein Playoff-Platz sein, mit dem Minimalziel, nicht abzusteigen, erreicht. Das wird sich natürlich jetzt herausstellen. Rudi gebe ich zum Teil recht, der Umbro, also wenn man jetzt sieht, es sind ja noch nicht so viele Spieler unter Vertrag. Du hast zwei genannt, Boland, Cornell, die halte ich auch für extremst wichtig. Noch wichtiger halte ich so einen Typ wie ein Ziegler, der jetzt nicht ein Sprachrohr der Mannschaft vielleicht ist, der aber innerhalb der Mannschaft eine ganz wichtige Rolle einnimmt.
Und eine ganz starke Saison
gespielt hat. Und eine super starke Saison gespielt hat. Und ein Andi Jeneke, den ich schon als Lautsprecher auch für die Mannschaft so vermute, die hat man weiterhin verlängert. So, und dann kommen dann die jungen Leute hinzu, die eh schon seit Ewigkeiten hier sind. Ein Rutkowski, ein Broder, genau. Jensch hast du auch noch. Also du hast ein gewisses Fundament, ja. Aber da gehört jetzt natürlich auch noch gerade in der Defensive, ein Quas habe ich noch vergessen, in der Defensive, der ist noch nicht so lange hier, aber du hast schon noch große Baustellen. Und da wird es spannend sein, wie man die und wie man da auch die Lehren aus der Vergangenheit, sprich neunter Kontingentspieler. Ja. Ich habe sogar mit Duck gesprochen, der plant sogar mit 10 in die Saison zu gehen, mit 10 Ausländern. Von daher, das wird spannend sein. Er hat auch schon konkrete Ideen, von daher mal gucken, wie man die umsetzt. Und da muss man natürlich sagen, wird spannend sein, nämlich diesen Weg, Jugend forscht. Der hat sich erledigt und man geht jetzt wieder einen komplett anderen Weg. Das heißt auch das System und die Idee, wie man die Mannschaft zusammenstellen will, die hat sich komplett geändert.
Also, dann reden wir auch nochmal Klartext. Es gibt ja ein paar Namen, die schweben. Ihr habt es ja auch geschrieben. Colton Jobke wird kommen. Spielt so 7-8 Minuten in Ingolstadt diese Saison. Sehr solide in der Defensive. Aber das ist es auch. Größe, Erfahrung, Körper.
Mehr Strafzeiten als Spiele.
Mehr Strafzeiten als Spiele, korrekt. Das ist aber auch ein Faktor. Also Platz 1 in der Fairness-Rangliste ist bemerkenswert gewesen. Ich hätte aber auch mit Platz 6 oder 7 leben können, ehrlicherweise. Aber lassen wir mal stehen. Stanislav Dietz wird kommen, auch wenn sie es nicht sagen. Aber ich bin da hundertprozentig von überzeugt. Sagen meine Quellen, sagen eure Quellen, André, dass es so ist. Überragender Spieler für die Iserlohn Roosters, weil ein Spieler großgewachsen, sehr solider Schuss, kann den defensiven Part spielen, kann aber auch im Powerplay spielen. Das heißt, hat die technischen Möglichkeiten und ist, so wie man es mir in Bremerhaven auch immer wieder geschildert hat, ein absoluter Teamplayer. Also da ist dann schon ein bisschen was gegeben. Und dann gucken wir nochmal eben, Labrie, Dietz, Jobke, Quas. Das ist schon mal Fakt. Habe ich irgendjemanden in der Reihenfolge vergessen? Bender ist noch nicht klar, was damit passiert.
Doug Shedden hat gesagt, er wird gerne noch mit Gormley weitersprechen.
Genau, Gormley, ja, du hast vollkommen recht. Genau. Und Ben Thomas.
Ben auch Thomas noch als Rechtsschütze, wobei ich da auch sage, er hat wirklich eine Achterbahnfahrt über zwei Drittel der Saison gehabt. Hinterher hat sich das so ein bisschen stabilisiert. für die Erwartungen, die man von jemandem hatte, der als Champions
hätte
Hockey...
Er hätte eigentlich den Part von Colin Okpekele spielen sollen. Das darf man nicht vergessen. Ne?
So, und zu dem Thema hat Doug Shedden ganz klar gesagt, nenn mir einen deutschen Verteidiger in der gesamten DEL, der in dieser Saison so stark war wie Colin Okpekele. Du kannst mir keinen nennen. Folglich, sagt er, ist das schade, dass er geht. Und wir werden das sehr wahrscheinlich durch einen Ausländer auffangen müssen. Auch die Punkte, die er gemacht hat. Gerade Offensivverteidiger haben wir ja nicht allzu viele.
Nee, das ist ja immer das Problem, die zu finden. Also das war schon ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, da kann man nochmal einen Strich drunter machen. Defensiventwicklung größer, schwerer. Jetzt gucken wir mal, was der Rest dann am Ende ist. Gormley, den habe ich vergessen. Der würde sicherlich gut zu Gesicht stehen. Das hat er auch gezeigt, alleine was seine Möglichkeiten anbelangt, einen ersten Pass zu spielen. Aber du musst eben gucken, wie du diese Position für den Top-Blue-Liner beschreibst. Ne?
Und zum Thema Deutsche, also Dietz, das haben wir vergessen zu sagen, Dietz und Jobke beide mit einem deutschen Pass. Ja. Also die würden dann als Deutsche auch auflaufen.
Ja, das müssen wir nochmal eben erklärend dazu sagen. So, Sturm. Carter Proft ist ein Thema.
Stopp. Lass uns vielleicht kurz Torwart sagen, das ist ja auch spannend.
Ja, das finde ich auch.
Verlängerung mit Andi Jeneke, sagen viele, kommt man eigentlich gar nicht drum herum, nach den Leistungen, die er geboten hat. Alter ist natürlich eine Sache, wird er diese Leistungen, die er geboten hat, auch die nächsten 2 Jahre, hat ja einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet, auch imstande sein werden zu leisten, also hoffen wir alle. Dadurch hat sich natürlich eine Perspektive für Kevin Reich verschlossen. Und nach meinen Informationen hatte man mit ihm ja den Plan, als Nachfolger für Andi Jeneke, den hier aufzubauen mit der Vita aus Iserlohn. Und da wird es jetzt spannend sein, wie gehe ich mit diesem zweiten Torhüter um? Was hole ich da und wer ist vor allen Dingen bereit, wenn ich weiß, Andi Jeneke ist ein Vielspieler und der Trainer hat in dieser Saison, gerade in der zweiten Saisonhälfte, komplett auf ihn gesetzt. Kevin Reich hat gar keine Einsätze mehr gehabt. Ja, wie ist da der Markt und wie kann ich jemanden holen? Weil auch eines steht fest, für den Fall der Fälle, dass Andi vielleicht mal eine Schwächephase hat oder sich einfach auch nur mal verletzen kann, soll ja auch mal vorkommen, brauche ich natürlich jemanden, der ihn in der Leistung eigentlich ersetzen kann. Und das wird spannend sein, auf dem deutschen Markt da nach Alternativen zu suchen.
Wobei, glaubst du, dass sich das Thema Reich komplett erledigt hat?
Also ich würde es verstehen.
Ich stelle die Frage mit.
Ich würde es verstehen. Also wenn er jetzt Hinweise bekommen hat, dass irgendwas für ihn anders laufen wird, weil ich glaube schon, dass er mit anderen Ideen hierhin geholt wurde.
Gut, und man muss auch eins sagen, wenn du die Saison nochmal im Ablauf betrachtest, er hat ja unter Doug Shedden gespielt am Anfang.
Ja.
Und dann kam ein persönlicher weiterer Schicksalsschlag dazu und die Situation hat sich komplett gedreht. Was sagt das aus? Ich glaube, darüber zu spekulieren, ist nicht legitim. Das sollten wir nicht tun. Deshalb ist das auch die einzige Position, wo ich total im Zweifel bin, was ist. Ich glaube, man kann mit Kevin locker weiterarbeiten und hätte die Position mit 2 deutschen Torhütern besetzt. Ich würde es mir wünschen, dass sie es so tun, weil der Charakter... Und du musst ja auch in so einer Saison dann akzeptieren, was du kriegst. Und die Fresse zu halten, auf gut Deutsch gesagt, und das zu ertragen, dass Jeneke spielt, zu Recht, weil er gut war, gar keine Frage, aber du musst es ertragen können, das hat er auch im Dienste der Mannschaft getan. Aber alles andere wag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu diskutieren. Einen deutschen Torhüter zu finden, da stimme ich mit dir überein, wird unmöglich sein, der so gut ist, es sei denn, es geht einer noch irgendwo überraschend nach den Playoffs weg, weil er völlig unzufrieden ist, weil da irgendein Überwürfnis oder Zerwürfnis kommt oder was auch immer. Das wird extrem schwierig sein.
Dass der Verein ein Interesse hat, ihn zu halten, da gehe ich von aus. Ich bin jetzt nur mal.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn er eine andere Situation für sich besser findet. Brauchen wir nicht drüber sprechen, aber.
Ja, genau.
Wie gesagt, das ist die einzige Position, das sage ich dir ganz ehrlich, wo ich seine Meinung
nicht einschätzen kann. Ganz.
Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Und andersrum ist es trotzdem und bleibt es eine Riesengelegenheit für ihn. Aber es entzieht sich aufgrund der Dinge, die diese Saison passiert sind. Und das muss man ja auch mal sagen. Wir wissen es, was war hinter den Kulissen. Wir werden es nicht sagen. Und dass das schwer ist für ihn im Moment oder war für ihn, das wissen wir alle. Und deshalb ist es vielleicht auch wichtig, darüber nicht zu spekulieren, was kommt, sondern seine Entscheidung mal irgendwann abzuwarten. Was passiert auf dieser Position? Möchte er das oder möchte er das nicht? Ich glaube, er hätte es verdient, nochmal eine echte Chance zu bekommen, diese Entwicklung, die man sicherlich für dieses Jahr geplant hat, zu sehen, weil ich glaube, er würde das gut machen. Und menschlich ist er sowieso eine Eins. Das muss man auch mal dazu sagen.
Dann hoffen wir mal auf die Variante. Genau.
Reden wir nochmal über Sturm. Ich habe ja gerade schon gesagt, Carter Proft soll ein Thema sein aus Köln, der oft in Köln auch auf der Tribüne gesessen hat, der immer mal wieder, ich sag mal, auch 13. Stürmer war, regelmäßig aber auch rotiert hat, auch groß, auch deutsch, auch das müssen wir nochmal dazu sagen.
Auch mit kein Topscorer oder sowas, sondern eher ein Rollenspieler?
Komplett, richtig. Der als neue Möglichkeit und dann, wie gesagt, erste Reihe, haben wir drüber gesprochen, Eric Cornell, du hast gesagt, Rudi, mit Tyler Boland, was ich schon mal unglaublich wichtig finde. Del Col, ich würde es mir wünschen. Ich weiß aber, dass auch ein paar große Clubs da ein Auge drauf geworfen haben. Und das könnte halt auch dauern, bis die dann final mal sind, ob dann wirklich ein Arrangement zustande kommt. Es könnte auch erst nach den Playoffs dann im Mai ein Thema werden, wie das geht. Du hast gerade gesagt, die ganzen jungen Leute, das wird sich verändern. Da gibt es ja auch ein paar. Ich bin nicht sicher, ob Doug Shedden das Geld, und das muss man ja auch mal betrachten, das Geld nehmen würde, um es nicht in seine ersten 4 Sturmreihen, den 10. Ausländer als beispielsweise, zu investieren. Da sind eben die unterschiedlichen Philosophien deutlich zwischen Christian Hommel, der einen breiten, tiefen Kader im jüngeren Bereich hat, was auch Geld kostet, weil man darf eben nicht die Vorstellung haben, dass eine Förderlizenz, ein Förderlizenzspieler dann nichts kostet, sondern wenn man ganz viel Glück hat, kriegt man ein bisschen Unterstützung, aber das bleibt halt beim Hauptverein, also bei den Roosters, das dürfen wir auch nicht vergessen. Tja, und die restlichen, also ich finde gut, dass ein Broder noch ein Jahr hat, ich finde gut, dass Rutkowski ja sowieso eine Perspektive hat, wobei der auch scoring-technisch irgendwie mal den Weg finden muss.
Was mit Siemens?
Cedric. Ist eine der offenen Positionen. Also ich würde ihn behalten.
Ich auch.
Aber ich glaube, das ist seine Entscheidung. Weil das ist eben auch wieder das Problem. Der hat hier die Chance bekommen, zu zeigen, dass er ein toller Eishockeyspieler ist.
Nationalspieler.
Oder sein kann.
Ist Nationalspieler.
Die Frage ist jetzt, was macht man damit am Ende? Das ist eine Frage des Geldes, wie immer.
Klar.
Und auf der anderen Seite eine Frage auch der Angebote, die er bekommt. Und das ist ja immer so mein Moment. Gehst du jetzt in einen anderen Verein und sagst, wie Taro Jentsch es getan hat, ich suche meinen nächsten Step? Oder sagst du, nein, solange dann auch ich mir noch ein Marmeladenbrötchen morgen schmieren kann, wiederhole ich das, bevor ich gegebenenfalls woanders hinkomme? Oder ich bin dann in einer Rolle, dass ich so gewollt bin, dass ich auch Reihe 1 und 2, wenn ich das will, spielen möchte.
Florian Elias scheint weg zu sein.
Ist man mit Augsburg in Verbindung gebracht worden, auch für die nächste Saison, im Hinblick darauf, dass sein Bruder ja auch da spielt. Ich weiß nicht, ich will ihm da auch nicht zu nahe treten, aber man hat ja gesehen, also dass er Talent hat. Ihm fehlt die Körperkraft, denke ich jetzt an eine Mannschaft, wie Doug Shedden sie bauen will, ist, glaube ich, zu wenig Körper da, um zu sagen, bleibt noch ein Jahr. Das ist das.
Naja, und wenn man auch mal mit ihm gesprochen hat, er hat schon auch betont, er wurde hier hingeholt eigentlich für eine Reihe, die Eishockey spielt, nach vorne spielt und Tore macht. Und nicht unbedingt für die Kampfreihe, die 4. Reihe. Und darüber kam er halt nie hinaus. Und deshalb war das, glaube ich, allein von der Rolle, die er dann hier hatte, nicht die Ideallösung für ihn und auch nicht für die Roosters.
Ja, sehe ich genau.
Naja, aber das ist ja wie immer. Also Checking Line ist für diesen Körper eigentlich nicht geeignet. Das muss man ja auch mal definitiv sagen. Das ist traurig, aber wahr. Und da muss man ja am Ende auch einfach die Leute holen, die dann auch dazu passen. Und das ist ein Welt von einem Rutkowski beispielsweise. Der hat den Körper, der hat die Energie dafür. Und wenn der den nächsten Schritt macht im Hinblick auf Entwicklung,
Charlie
dann glaube ich, dass da viel passiert.
Ja, wir können jetzt alle durchgehen. Ja. Das sind alles Leute, die halt noch in Gesprächen sind, okay, und wo man sich noch nicht entschieden hat. Ich glaube mal, wenn man jetzt mal das große Ganze sieht, in der Verteidigung, haben wir ja schon gesagt, bin ich der festen Überzeugung, muss man böser, größer, vor allen Dingen körperbetonter spielen. Man hat schon in dieser Saison gesehen, dass man von diversen Mannschaften, und da gehe ich jetzt nur mal vom Defensivverhalten aus, schon in den Zweikämpfen hin und her geschubst wurde. Und das lag unter anderem an der körperlichen Unterlegenheit. Und ich sage jetzt mal, da fange ich in der Verteidigung mal mit an, da müssen auch schon mal Leute hin, die auch gegenüber Mannheim mal mithalten können, wenn man sieht, was die für ein Gardemaß da aufbieten. Und wenn sie es dann... Naja, sie versuchen aber zumindest vom Spielertyp jetzt mal körperbetontere Spieler. Ja, mit dem Labrie hat man ja gemerkt, als der wieder dabei war, wurde auch hinten etwas mehr wieder aufgeräumt und der Gegentorschnitt sank. Das hatte auch mit der Leistung dann von Jeneke und so weiter zu tun. Der eine hat zum anderen zusammengespielt. Gormley kam dann auch nach seiner Verletzung wieder zurück. Also die haben dann schon eine Stabilität gegeben. Und wenn man das verbessert, und das muss man auch, wenn man, ich glaube, auf die letzten Saisons guckt, war Iserlohn immer die schlechteste Mannschaft in Sachen Gegentore. Und das, wenn man auf, also perspektivisch erfolgreicher werden möchte, muss auf jeden Fall runtergefahren werden. Also da muss man sich verbessern, dass man zukünftig auch mal Spiele wieder 3-1, 3-2 gewinnen kann und nicht immer erst 5 Tore schießen muss, um überhaupt in die Nähe.
Wobei das war natürlich auch am Ende der Saison schon gegeben, ne? An manchem Abend.
Alles gut, ne? Aber es verändert sich ja nun mal was. Weggang Colin Obekele und so weiter. Mit dem einen oder anderen wird nicht verlängert. Und wenn man jetzt Leute holt, dann finde ich schon, sollten die als erstes mal in ihrer Vita stehen haben, das sind Leute als Verteidiger, die defensiv stark sind. Ob die dann einen guten Schuss haben oder offensiv auf mal ein Tor schießen, das ist erstmal für mich als Iserlohn Rooster zweitrangig, weil ich muss erstmal die Defensive stärken. Und ich glaube, das ist ein Hauptaugenmerk, das erstmal zu machen. Doug Shedden hat zu mir gesagt, wir brauchen noch mehr Schnelligkeit als dieses Jahr und noch mehr Size, noch mehr Größe. Und genau das hat er ja angesprochen. Er hat irgendwann mal von einer Mannschaft von Lilliputanern gesprochen in der Saison. Also das hat ihn schon genervt, dass sie deutlich unterlegen waren körperlich, und das möchte er für sein Spiel nicht.
Er hat aber auch eine spezielle Vorstellung von Eishockey. Und da ist er oldschool. Also das muss man einfach sagen. Wenn du dir die Spieler anschaust, geh mal wieder von dem optimalen Bild aus. Nordamerika, NHL, speedy, groß. Da gibt's aber nicht so viele von. Die musst du erst noch züchten. Also die Entwicklung wird noch einen Moment dauern. Und da ist halt die Frage, wie ergänzt sich das? Ich meine, ein Tyler Boland und ein Stanislav Dietz sind auch, könnten auch von der, ne?
Das
von
aber
der
auch Situation, schnell und groß.
Ja, 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 ja. Das ist so. Aber ja, die findest du halt nicht in ja, der Masse.
Ja.
Das ist die Herausforderung. Und den Mittelweg zu finden, was mich positiv stimmt, ist, dass er das auch vorhat. Also er will nicht nur Größe, aber er will mehr Größe. Er will nicht nur Speedy, aber er will schon Speedy. Das hilft schon.
Und ein deutlicher Unterschied in der Herangehensweise einer Kaderzusammenstellung und Ideen, die ich für eine Mannschaft habe, im Vergleich zu seinem Vorgänger Greg Poss. Er möchte auch wieder diese Freigeister haben, diese Kaspers Daugavins, wie du vorhin gesagt hast. Er möchte Leute, die dir Tore generieren.
Weil er mag, dass wenn man zum Hockey geht, man Spektakel hat. Er hat mir mal irgendwann gesagt, warum sollten die Leute eigentlich kommen? Das war in der schweren Phase, also oder auch fast noch vor der schweren Phase. Er sagt, du brauchst spektakuläres Hockey. Das ist der Grund, warum Menschen ins Stadion gehen. Ich glaube, da wusste er noch nicht so sehr, dass hier auch kämpferisches Hockey das ausgleichen kann. Insofern würde ich diese Aussage ein bisschen relativieren, was er jetzt auch über die Zeit erlernt hat. Aber natürlich hat er recht. Ein Kasper Staugavinz, der dir im Prinzip pro Spiel eine Situation immer hatte, ob er sie dann gemacht hat oder nicht, wo er und nur er etwas in die Hand genommen hat, den hatten wir dieses Jahr oder den hatten wir schon länger hier am Seiler See eher nicht mehr. Ein letztes Thema, was ich noch eben strapazieren will, bevor wir wirklich zum letzten Thema dieses Podcasts kommen, nämlich der Frage nach dem Sportdirektor. Drew LeBlanc. Ich sag mal eins. Drew LeBlanc, Verletzung, ein Spiel Berlin, glaube ich, war nicht gespielt. Aussage war, der kommt nicht zurück. Am nächsten Freitag stand er wieder da und auf der Center-Position, wobei das möchte ich auch schnell sagen, Christian Hommel hat gesagt, Center-Position muss besser werden. Hat er geschafft. Will ich auch nur nochmal sagen. Also Center-Position, Bulli-Spiel war deutlich besser als in den Vorjahren. Auch in schwierigen Tagen. Ist nur eine Nuance, aber will ich nochmal sagen, haben sie tatsächlich richtig hingearbeitet. Was machen wir denn mit dem? Weil der hatte einen Impact. Auch gerade unter Schäden. Er hatte einen Impact. Obwohl er nicht der schnellste, wahrlich nicht der schnellste Spieler mehr ist. Was machen wir mit dem?
Deutsche Pass besorgen.
Weil man es kann.
Du wolltest von mir
so einfach.
Ja, also ich glaube, ja.
Ich würde, ich halte ihn für einen sehr wertvollen, erfahrenen Spieler, der auch zum Schluss gezeigt hat, der hat auch Biss. Das zeigt, das ist nicht so spektakulär, aber was er schon macht, er
unglaublich erfahren.
Ja,
unglaublich,
und er hat eine Sicherheit da und auch wie er diese Verletzung weggesteckt hat, um da. Und ich muss sagen, also ich würde so einen Spieler gerade in dieser Konstellation der Mannschaft, halte ich den für sehr, sehr wichtig. Der ist nicht so spektakulär, aber ganz zum Schluss hast du das gesehen, er hat unglaubliche Erfahrung, bringt das auch aufs Eis und wäre schon, ich würde immer pro LeBlanc sprechen.
Gegen ihn sprechen mangelnde Schnelligkeit, das Alter. Ich mag seine Spielweise, wie du gerade sagtest, ungemein, weil er einfach ein geschicktes Verhalten hat und Dinge auch vorhersieht, auch in den Zweikämpfen. Wenn du mal siehst, er ist im Zweikampf an der Bande, der kommt zu 70-80% immer mit der Scheibe wieder raus, weil er sich einfach, er stellt den Körper dazwischen, er hebt den Schläger von deinem Gegenspieler an, er ist einfach spielerisch total clever und setzt das auch gut ein. Ich glaube, dass man sich auf der Ausländerposition für die Zukunft da ein bisschen was anderes noch vorstellt. Als Deutschen, wie gesagt, würde ich Ihnen mit Kusshand noch einen Jahresvertrag geben.
Da haben wir jetzt wieder ein Problem, ne?
Ich nicht.
Nö, aber die Roosters.
Ja, die haben viele.
Wie machen Sie das denn mit dem Pass?
Aber das hatten wir doch schon.
Ja. Das hatten wir schon. Also das wird auch in anderen Städten nicht einfacher. Das muss man auch mal deutlich sagen. Aber wenn ich da an die unrühmliche Geschichte zurückdenke, was mit Brent Aubin passiert ist und was die Stadt Iserlohn da verbaselt hat.
Die habe ich auch gerade
gehört. Da muss ich dann sagen, also nochmal, es muss alles nach Recht und Gesetz laufen. Das ist so. Bei jeder dieser Dinge. Und wir dürfen nicht erwarten, dass für einen Sportverein Ausnahmen gemacht werden. Aber ob man am Ende bei einem Sportverein deutlich genauer hingucken muss, als bei allen anderen Dingen, die im Leben so passieren, da habe ich dann doch meinen Zweifel. Das muss ich vielleicht mal an der Stelle
aber
sagen.
Das ist ja,
ich weiß nicht, was da deine Recherchen zu gesagt haben, aber das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung, lieber André.
Ja, es müssen viele Sachen da falsch gelaufen sein und das ist ja nur ein Beispiel. Es gab Felix Megacel, der in Bremerhaven den deutschen Pass erhalten hat, der hier ja auch Thema war und bis September drauf gewartet hat.
Er war
davor hier,
aber er hat den Pass nicht gekriegt.
Ja, ich weiß.
Aber und ich sag mal, es hat sich ja nicht grundsätzlich an dem Schäferhund was verändert, nee, von einem Jahr aufs andere.
Nee. Es gab einen Spieler, der hieß, glaube ich, Duff McFalls.
Auch den kenne ich.
Ja, da hat man es dann irgendwann frühzeitig aufgegeben. Für mich undurchsichtig, wo da jetzt die genauen Probleme liegen, ob das eine Verzögerung von Seiten der Stadt, ob es versäumt wurde, diverse Unterlagen einzureichen. Wie gesagt, da steckt man ja nicht drin. Aber Fakt ist schon, und das ist auffällig, dass es deutlich langsamer vonstatten geht oder fast aussichtslos ist, in Iserlohn so etwas hinzubekommen, was früher mal der Fall war. Und ich gebe dir da recht. Aus meiner Sicht ist das unverständlich, weil entweder ich bin dazu geschaffen, dass ich einen deutschen Pass bekomme, also ich erfülle alle Anforderungen dafür und dann darf ich ihn auch bekommen.
Oder ich kriege ihn nicht.
Oder ich kriege ihn nicht, also genau. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum es dann auf der einen Seite so schwierig sein kann oder lange dauert, auf der anderen Seite gar nicht gemacht wird, woanders dann wieder gar kein Problem ist, weil die Anforderungen bzw. die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, die sollten zumindest in Bremerhaven die gleichen sein wie in Iserlohn.
Sind sie auch. Naja, aber Fakt ist aber auch, dass hier bei Heimspielen der Iserlohn Roosters besonders gut nochmal kontrolliert wird, wo parken die Leute. Und böse. Und deshalb wundert mich da gar nichts. Das ist doch so.
Naja, wobei ich sagen muss, dass Michael Jolte an dem Abend, als gefeiert wurde, da war er hier als Bürgermeister der Stadt. Na, ich würde mir einfach, die gehen ja aufeinander zu, ganz offensichtlich. Da war mal eine größere Distanz in der Vergangenheit. Das hat auch Christian Kissmer mir gegenüber mal beschrieben, als ich ihn besucht habe wegen der Italien-Situation. Der bemüht sich schon sehr stark, aus dem Sportbüro da eine etwas bessere Beziehung zu finden. Das ist so. Und Michael Jolte tut's auch. Wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen. Auch das wird spannend werden, was da passiert. Ich sage nur eins und teile zu 100% deine Meinung, André. Und das ist sehr selten in unserer Beziehung, die wir miteinander haben. Wenn einer alles hinlegt und es reicht aus, dann ist das so. Und wenn er das nicht tut, dann ist das nicht so. Und das ist, was mich total wundert an der Geschichte. So, letztes Thema. Sportdirektor.
Axel Müffler.
So, Wood, so ist die Stelle im Moment besetzt. Richtig, genau. Ja. Dann haben wir wieder den internen Kreis. Ist das der richtige Weg?
Also Stand jetzt hier und heute halte ich das für einen gangbaren und auch durchaus nachvollziehbaren Weg. Axel bringt einiges mit, ist hier verwurzelt. Und warum soll man ihm ja nicht die Chance geben? Ich weiß nicht. Aber ich stecke da zu wenig drin. Kevin, natürlich könnte man auch sagen, wir machen wirklich jetzt hier dann auch nochmal einen Cut und holen jemanden ganz neu rein. Punkt. Mit Stärke.
Also deine Meinung ist, beides ist möglich.
Sicher.
Ja, Wolfgang Brück sagt ja deutlich im Podcast letzte Woche, ich finde das Bild interessant. Das hat er ja auch, glaube ich, im Pressegespräch nochmal. Also, auf dem Wasser, wenn einer schwimmt und er schwimmt vorbei, dann gucken wir mal, ob wir die Angel auswerfen. Ich sage ganz ehrlich, also so sehr wie ich Doug Shedden schätze und es genau der richtige Weg ist, wie sie es jetzt gehen müssen, wie sie es jetzt gehen. Du hast gar keine andere Alternative, das ist die eine Wahrheit. Die andere ist auch, dass ich großes Vertrauen zu Shedden habe, dass er eine Vorstellung hat, wie man ein Team baut, was in Iserlohn um Platz 10 kämpfen kann, was in erster Linie, das wäre mir viel wichtiger gewesen, wenn er gesagt hätte, wir schaffen nächstes Jahr einen Klassenerhalt und zwar frühzeitig. Das ist das erste Ziel und dann reden wir mal weiter. Aber so sind Nordamerikaner im Hinblick auf Playoffs, das liegt in ihren Genen, glaube ich. Ich glaube, dass das für diesen Sommer der richtige Weg ist. Ich mache mir nur ganz ehrlicherweise Sorgen, also es hat ja 2-3 Gespräche gegeben mit möglichen Kandidaten, die man nicht gezogen hat. Zumindest bislang nicht gezogen hat.
Nimm mal einen.
Darf ich nicht.
Warum nicht?
Ganz einfach, weil ich es von Umfeld des Kandidaten gehört habe und nicht von dieser Seite hier. Und ich habe versprochen, dass ich dazu nichts sage.
Okay, dann mache ich's.
Versuch mal.
Ich habe gehört, dass Craig Stroy mal hier im Gespräch war als möglicher Manager.
Ich kenne ihn.
Ich auch.
Ich habe von ihm gehört. Also, jetzt, ob in dem Kontext oder nicht, werde ich nicht sagen.
Absoluter Fan von Dannys Grill in Östrich aus seiner aktiven Zeit hier, das weiß ich noch.
Ja, großartig hier Nationalspieler geworden, zusammen mit Terry Campbell. Wenn jetzt die ganz Jungen sagen, wer ist denn Terry Campbell? Ihr seid wirklich jung, liebe Freunde. Das war das erste ultimative Mega-Duo der Iserlohn Roosters zu Zweitligatagen.
Aber ich glaube,
hieß es noch IEC.
Das wissen aber auch in dieser Geschäftsstelle nur die wenigsten, habe ich festgestellt.
Das ist auch verdammt lange her. Ich habe es jetzt nicht auf dem Tacho, aber würde sagen 98, 99.
Ja,
irgendwie so, oder stimmt. Noch ein Jahr früher?
Ja, 97 bis 99 war das.
Ich glaube, 2 Jahre haben die das Geschehen hier geprägt. Ich
weiß noch, als Campbell, rot-weiß gestreifte Trikots mit einer Werbung, einer gelben Werbung eines Möbelhauses.
Hing bei uns im Radio MK-Schrank, kannst du dich erinnern?
In der allerersten
unserer Redaktion, als wir noch Sportsender waren.
Naja, also nochmal drauf zurückzukommen, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. ich glaube, tun wir ja schon 1,5 Stunden, weiß ich gar nicht.
Nein, aber auf jeden Fall.
Der war jetzt gut. 1,33, 40.
Okay.
Also, wir müssen noch ein bisschen was wegschmeißen am Anfang, aber das passt schon.
Meine persönliche Meinung, ich mag habe ich gerade gesagt, Doug Shedden, wie gesagt, vom Typen her und so weiter, auch das, was er gemacht hat, steht außer Frage. Ich sage halt nur, ich fände es sehr gut, wenn der Verein einen starken Manager hat, der nach außen hin auch das Zepter in der Hand hat und der vielleicht auch mal neue Einflüsse reinbringt. Weil das, was du gerade gesagt hast, wenn man immer sich nur im Kreis bewegt und immer nur Leute mit Stallgeruch wiederholt, das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren gemerkt, die Entwicklung von vor Carsten Mende, wo man, ich glaube, dreimal in Folge oder viermal in Folge das Viertelfinale in den Playoffs erreicht hat, hin zu jetzt, wo ich die Playoffs letzte Mal in den Pre-Playoffs gegen Bremerhaven sang- und klanglos in zwei Spielen ausgeschieden bin, nehme ich jetzt mal die Corona-Saison mit Nord- und Südgruppe und diesem Spiel und dieser Serie gegen Berlin außen vor. Das waren ja andere Voraussetzungen. Ich glaube, um wirklich weiterzukommen und nach vorne zu kommen, brauche ich auch mal jemanden von außen, der andere Sichtweisen und andere Erfahrungen vielleicht mit reinbringt. Ich schätze auch Axel Müffler, wie gesagt, auch seine Arbeit, und ich glaube auch, dass der ähnlich wie Christian gerade im deutschen Sektor, auch im jungen Sektor, eine extreme Expertise hat aufgrund seiner Station schon, wo er überall war und im Nachwuchsbereich da auch seine Funktionen hatte. Ich glaube einfach, erstens, dass du jemanden mal von außerhalb holen musst, um dich weiterzuentwickeln. Und die andere Frage allerdings, und das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich von einem Vorbeischwimmenden spreche, wo ich mal die Angel rauswerfe, dann habe ich schon wieder das Gefühl, dass die Roosters darauf warten, bis sich jemand bewirbt. Statt selbst aktiv mal zu gucken, wer das denn im Idealfall sein könnte. Ich möchte auf keinen Fall nur, dass dort irgendjemand anderes sitzt, jemanden haben. Also es muss schon Sinn machen. Und das, glaube ich, ist die allergrößte Problematik, dass du jemanden auf der Position findest, wo du sagst, genau das ist der, dem wir das zutrauen und der auch die Expertise hat und die Idealbesetzung für diese Position. Und da sie sich darüber noch nicht, glaube ich, im Klaren sind, ist die Position weiterhin so besetzt. Vielleicht bleibt sie auch so besetzt. Wolfgang Brück hat das ja offen gehalten. Er hat ja nur gesagt, vorerst bleibt es jetzt erstmal so. Ich glaube auch, dass die gesamten Planungen im Sommer Axel Müffler zusammen mit Doug Shedden macht. Und für mich macht es, wenn auch erst Sinn, jemanden einzustellen im Hinblick auf Beginn der kommenden Saison, wenn man sagt Richtung Oktober, November, wenn dann die Planungen für die neue Saison beginnen, dass diese Person dann praktisch für das Jahr darauf, für die Saison darauf, dann die Zusammenstellung des Kaders übernimmt.
Wir suchen also den Max Eberl.
Nein. Nee, kein Max Eberl, bitte.
Jetzt seid ihr beim Fußball. Nein, aber ich habe noch, André, eine Frage. Ich verstehe, was du sagst. Ich meine, ich denke da jetzt gerade auch drüber nach, was ich gerade gesagt habe, in Bezug auf Axel Müffler und Position. Und du sagst ja, wenn aber jetzt schon tatsächlich jemand vorbeischwemme, wenn man doch mal dieses Brückbild nimmt, warum soll man dann nicht doch jetzt die Angel auswerfen und sagen, gut, dann machen wir jetzt Butter bei die Fische, dann sind wir wieder im Wasser und machen das jetzt und warten nicht erst bis Oktober, bis wir, wer weiß, was wir da haben, sondern lassen jetzt jemanden ran, der auch vielleicht neue Impulse mitbringt, auch mit dem Trainer. Ich weiß es nicht.
Weil du vielleicht die Herausforderung hast, dass du einen sehr starken Trainer hast.
Okay.
Der sich dann am Ende vielleicht doch nicht mit den Gedanken des neuen Sportdirektors so committet. Und Doug Shedden hat jetzt einen Vertrag für ein Jahr. Und nicht darüber hinausgehen, zumindest wäre es uns nicht bekannt, was faktisch bedeuten würde, dass man sich ja dann ins Gehege kommen könnte, wenn man nicht eine Meinung in sich trägt. Das mag ein Grund sein, warum ich Andres Meinung so interpretiere. Jetzt sagt Wolfgang Brück zu Recht, es gibt qualitativ starke Manager, nicht wie Sand am Meer. Das ist auch so, weil der muss ja mehr haben am Ende des Tages. Also, der muss sich im deutschen, der muss sich im internationalen Segment auskennen. Der muss auch eigentlich wissen, wie man mit kleinem Geld oder kleinerem Geld umgeht, ohne trotzdem zu verpassen, die großen Visionen zu haben. Ja. Und da kommt ja eine Menge dazu, was eigentlich da sein muss. Er muss auch mit den Gegebenheiten hier umgehen können. Da sind eine Menge Faktoren drin. Wenn es so kommt, wie du es beschrieben hast, fände ich das einen interessanten Ansatz, weil das würde auf jeden Fall für eine Perspektive sprechen. Das andere ist, ich glaube halt, dass ein Verein jemanden braucht, der sagt, wo es sportlich übergeordnet lang geht. Und da würde ich mir wünschen, dass die Suche von Duo Böhm-Binz schon was gebracht hätte in der Form, dass man tatsächlich jetzt zeitnah einen präsentieren würde, der sich gegebenenfalls ja auch auf den Weg bewegt, wie du ihn beschrieben hast. Und ich will da auch, das will ich auch noch sagen, weil man ja am Ende vielleicht unterstellen könnte, dass ich gegen Axel Müffler bin bei der Situation. Das spielt für mich gar keine Rolle, weil ich glaube zwei Dinge. Der ist mal eingestellt worden als Development Coach für diesen Verein, was eine extrem wichtige Position ist. Er hat genau diese Expertise, dass er darüber hinaus Ahnung hat von diesem Sport und auch von der deutschen Eishockeyliga, das ist total unstrittig. Aber ich glaube, dass der Faktor, du kommst nicht aus diesem Hause, sondern du kommst von außen und hast dann auch etwas, was du mit reinbringst, ein so großer Faktor ist, der auch die Kompetenz in dem Bereich, die man intern hat, die ja auch ein Christian hatte, ohne Zweifel, dass man das mal nebeneinander stellen muss. Und wenn man vielleicht wirklich ganz ehrlich ist, dann wird es mal gut sein, dass dieser neue Input einfach mal reinkommt und vielleicht auch einfach damit, ich will gar nicht sagen neue Zeiten, weil das sagt immer, dass alles Alte schlecht war, aber dass eine Entwicklung nochmal reinkommt in den Prozess. Ich weiß übrigens, wer es nicht wird. Hast du gehört, wer gestern in Kloten rausgeflogen ist? Larry Mitchell.
Larry Mitchell, ja.
Die beiden, glaube ich, würden nicht zusammenpassen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Nee. Und da auch nochmal kurz was zu sagen. Genau das wollte ich nämlich auch sagen. Also ganz ehrlich, ich möchte weiterhin, dass Axel hier auch seinen Einfluss hat und der hat super Ideen und so weiter und so fort. Das ist also jetzt nicht gegen Axel, nur mir hat der eigentliche Fehler, den ich sehe, ist, dass man auf eine mögliche Entlassung, / Rücktritt eines Managers hier null vorbereitet war. Und wenn man im Sommer davor sagt, dass auch auf Christian Hommel jetzt geguckt wird und auch er sich an Erfolgen messen lassen muss, dann muss ich zumindest mal einen Plan B haben und sagen, wir gehen jetzt oder hoffen alle, dass er diesen Erfolg hat und diesen Erfolg auch bringt. Was machen wir denn, sollte das schief gehen? Und da finde ich, dass man da auch im Hinblick, Beispiel Bremerhaven, da stand fest, Alfred Prey hört am Saisonende auf. Da hat man da mal frühzeitig drüber nachgedacht, was mache ich dann? Das war in Iserlohn nicht abzusehen, aber zumindest hätte man sich mal vielleicht mit der Eventualität beschäftigen können.
Wobei du musst, also das Beispiel ist korrekt, weil es passt. Du darfst den Unterschied nicht vergessen, den es zwischen diesen beiden Situationen gab. Sebastian Furchner ist seit gefühlten 200 Jahren der in Bremerhaven kommunizierte legitime Nachfolger von Alfred Prey. Und das, obwohl er eigentlich nur eine einzige Saison in Bremerhaven selbst gespielt hat. Seine Frau kommt von da, Best Buddies Alex Sulzer und Sebastian Furchner sind beste Freunde. Das ist auch keine leichte Konstellation, aber faktisch ist, es war immer klar, dass er Nachfolger werden würde. Deshalb hinkt dieses Beispiel,
sich Gedanken machen, das war der da ursprüngliche Punkt.
Da hast du vollkommen recht, das kann ich teilen, diesen Ansatz. Und wenn du, das Schlimme ist ja, wenn du ganz ehrlich bist, auch ein Sebastian Furchner muss ja in Bremerhaven zeigen, dass nach einer beeindruckenden Spielerkarriere und einer Zeit als Teammanager, wo er für das Organisatorische maßgeblich verantwortlich ist, ja auch eine Rolle ist. Ich glaube, Wolfsburg hätte ihn auch gerne behalten als Nachfolger von Charlie Flieghoff. Und für mich ist Charlie Flieghoff so immer so ein bisschen das beste Beispiel, weil ich schätze Christian Winkler, seine Arbeit, die er macht und von anderen. Aber Wolfsburg hat deutlich mehr Geld als die Iserlohn Roosters zur Verfügung. Das merkt man an der Auswahl. Und trotzdem sind sie nicht ganz oben dabei. Und die Entscheidungen, die Charlie Flick auch getroffen hat in der Vergangenheit für diesen Verein, in der Entwicklung, wie er mit jungen Spielern, wie er einen Julian Krobot identifiziert, was er mit dem Möser gemacht hat und so weiter und so weiter. Das zeigt mir, auch wenn sie gerade in Playoffs nicht so richtig gut performen, aber da wird über Jahre nachgedacht. Ein anderer, der das tut, ist auch ein Franz Fritzmeier. Ich durfte ein paar Gespräche mit ihm in dieser Saison führen, der einfach einen sehr klaren Plan in einer Struktur für seine Organisation hat und dem überhaupt nicht recht war, glaube ich, dass er am Ende nochmal als Trainer wieder an die Bande musste, aber er hat es halt geschafft, das, was er erreichen musste. Diese Jungs, und das ist das Traurige, gibt's einfach nicht in einer Vielzahl, wie man sich das wünschen sollte. Und das ist das große Problem. Weil du kannst jetzt natürlich sagen, okay, ich kenne einen in Nordamerika, ist überhaupt gar kein Problem, wirst du finden. Der wird auch einen Job machen, der wird anständig sein. Aber diese Konstellation zu finden, weiß nicht, vielleicht wäre auch die nordamerikanische Variante einmal die richtige, um es mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Ich glaube, willst du aber wirklich alles im Blick haben und willst du auch DL2 machen, im Blick haben, was da passiert, muss es jemand sein, der in so einem Bereich unterwegs ist. Und diese Burschen sind unglaublich schwer zu identifizieren.
Wohin geht denn Manuel Kofler? Der hört doch in Nürnberg auf.
Da hätte ich einen Wunsch gehabt, aber die Position war, glaube ich, nie vakant. Also, weil ich halte ihn...
Auch Tom Rowe wurde ja vorsichtig von der Eishockey News gerüchtet, sage ich jetzt mal in dieser Laune.
Ich weiß, gilt auch ein Gerücht, aber ich glaube, der bleibt eher im Süden, als dass er woanders hingeht. Ich hätte Manuel sicherlich als Co-Trainer hier mir gut vorstellen können, und das wäre auch so eine Perspektive gewesen. Weil ich habe mir von vielen sagen lassen, wie er arbeitet, ich kenne ihn selbst noch. Das wäre schon ein bemerkenswerter Prozess. Ich glaube seinen Worten, wenn er sagt, das hat er ja im Abschlussinterview bei Magenta dann auch gesagt, dass er noch nirgendwo final sich entschieden hat. Ich halte den für einen guten. Jetzt nicht, um einen Doug Shedden abzulösen, das nicht. Aber da müssen die Roosters jetzt auch mal klären, was mit Pierre ist. Und das hat er auch verdient, dass man erstmal darüber nachdenkt, ob die beiden sich wieder committen. Ich glaube, dass das perspektivisch jemand gewesen wäre, den man hätte aufbauen können mit Stallgeruch. Da muss man aber auch gucken, ist das jetzt der richtige Zeit und so weiter. Da kommen so viele Faktoren zusammen. Ist das überhaupt ein Thema, wo Manuel Kofler gerade hin will oder möchte der nicht den nächsten Schritt machen? Den kann er in der DL schwerer machen als in der DL 2, aber ob der DL und so weiter und so weiter, ist eine völlig andere Diskussion.
Wir waren beim sportlichen Leiter.
Genau, und deshalb... Ich würde mir wünschen, dass es auf jeden Fall jemanden gibt, der die Möglichkeit hat, deutschsprachig unterwegs zu sein mit der Kenne des Systems hier. Das macht es einfacher, als wenn jemand aus Nordamerika kommt. Ich glaube, mit Geld kann man vieles regeln, was man nicht selber erfahren hat. Beispiel Mannheim mit Dallas Eakins. Das ist eine andere Situation, das ist ein anderer Club. Ob das für die Roosters das Richtige wäre, ich weiß es nicht. Und einen Fehler sollte man auch auf gar keinen Fall machen. Das ist auch wichtig. Ich glaube, dass der Stab, und da hat Wolfgang Brück recht, er sagt das zwar schon öfter, aber es ist auch nicht leicht, das monetär auf die Beine zu stellen. Ich glaube, dass der Stab größer sein muss als das. Also der Chef des sportlichen Bereiches, der braucht einen Axel Müffler. Und der muss sich auch nicht wieder auf die Position einzig und allein konzentrieren, um die Schnittstelle zwischen Nachwuchs und dem zu sein, sondern der kann das machen und Expertise einbringen. Der braucht einen Scout, einen guten Scout, der im Sinne des Vereins unterwegs sein kann, dem dieser Kreis brutal vertraut. Das ist jetzt mein Hirngespinst, weil wir vorhin schon über Christian gesprochen haben, aber ich glaube, dass das grundsätzlich ist, und auch Wolfgang Brück hat mal irgendwann gesagt, Scouting ist für uns wichtig, bauen wir auf. Das ist teuer. Weil der muss nicht nur nach Düsseldorf oder nach Krefeld fahren, er muss auch mal weiter wegfahren und zu gucken, ob man das in einer Person Vollzeit machen kann, ist auch eine andere Diskussion, die man führen muss. Aber wenn so ein Kreis da wäre mit der Expertise, die ja ohnehin an mancher Stelle in diesem Haus immer war und wahrscheinlich auch bleibt, dann wäre das ein Kreis, der könnte schon was ausrichten für die Zukunft. Ob ich da jetzt zu viele Personen sehe, das ist eine Idealvorstellung, aber unabhängig von dem Namen, den du genannt hast, ich glaube, im Moment gibt es da gar nichts und das macht mir nicht Sorge. Ich glaube, dass diese ganze Entwicklung bei Shedden in der richtigen Hand ist, denn auch der hat den Verein lieben gelernt. Das war eine Beziehung zwischen Wolfgang und ihm. Aber der hat auch gemerkt, was für ein Potenzial hier drin steckt und hat gemerkt, was es ist. Das ist wichtig. Der wird vieles in diesem Verein noch bewegen können. Ich glaube vor allen Dingen auch, weil er sehr, sehr ehrgeizig ist, was das anbelangt. Der hat überhaupt gar keinen Bock aufzuhören mit diesem Job und hat hier eine Stelle gefunden, wo er sich, glaube ich, ziemlich gut vorstellen kann, noch ein bisschen zu arbeiten. Es hilft trotzdem nicht. Diese Stelle ist für den Verein wichtig und für nichts anderes. Nicht für eine aktuelle Mannschaft, nicht für einen aktuellen Trainer. Du brauchst da einfach wieder eine Konstanz. Über Carsten Mende haben viele Leute geschimpft irgendwann. Trotzdem, damit war die Konstanz da. Der wusste, worüber er redet und hat das über viele Jahre hervorragend gemacht. Und dahin müssen sich die Roosters wieder entwickeln.
So, und jetzt sag ich nur, bitte auch dran denken, lernen. Ich sage ja immer, wichtig ist, 2 Wochen feiern, dass wir das alles geschafft haben, aber dann bitte auch anfangen, die Lehren der letzten Spielzeiten zu sehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Jetzt wirst
du populistisch.
Ja, du gehst ja jetzt davon aus, dass Duck die richtigen Entscheidungen trifft und dass alles besser läuft als in diesem Jahr. So, und das hoffe ich auch. Aber zumindest muss man sich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, was ist denn, wenn die Roosters Anfang Oktober...
Will ich nicht drüber nachdenken.
Musst du aber als Verein, weil in dem Augenblick, wo du Duck vielleicht feuern musst, weil der Erfolg ausbleibt, hast du in dem Moment nicht nur einen Trainer, den du suchst, sondern auch wieder die Hälfte eines Kaderplaners, der wegfällt.
Deshalb frag ich
ja. Und deshalb sollte man sich auch mit den Szenarien beschäftigen und darauf vorbereitet sein.
Eine Angel auswerfen hilft nicht. Es sollte, wenn schon, wirklich ordentliches
aktive Suche, sage ich, ja.
Ja, mit dem man auch mal wohin fahren kann. Vielleicht ist das eine gute Beschreibung. Genau. Also es muss nicht mit der AIDA irgendwie und dann, sondern aber so ein kleines Beiboot sollte es schon sein, mit dem du aktiv. Nein, und das ist vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass man da irgendwie sehen muss, dass da wieder Konstanz reinkommt. 1 Stunde, 150 Minuten und 26 Sekunden. Minus ein ganz klein wenig, das Vorgeplänkel. Freunde in der Nacht, wir haben immer gesagt, Podcast soll mal eben beim Autofahren sein. Wir haben früher mal behauptet, wir würden eine Dreiviertelstunde lang werden können. Das ist definitiv der längste in diesem Jahr. Was habt ihr verbrochen, ehrlich jetzt?
Die Osterferien stehen ja bevor, da hat man auch mal längere Fahrten.
Meinst du, das würde funktionieren?
Ja, das geht.
Gut. Es war ein sehr erheiternder, erleuchtender Dialog, meine lieben Freunde. Es war wirklich schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und das war jetzt, wie gesagt, der letzte offizielle. Wir kommen wieder in der ersten Augustwoche und dazwischen gibt es jeweils mindestens an jedem letzten Donnerstag im Monat einen Podcast Kühlschweine Iserlohn. Das sei euch versprochen. Wir schauen mal, ob wir noch eine Spezialausgabe machen müssen. Vielleicht sogar Ende dieses Monats, ansonsten irgendwann mal Anfang nächsten Monats, weil wir müssen ja noch einem Schiedsrichter nochmal eine besondere Geschichte widmen. Auch das könnte interessant sein. So, und jetzt, bevor ich mich verabschiede, der
Superstar.
Machen wir nochmal eben den besten von 2 möglichen Sponsoren.
Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzinn Arena am Seilersee, wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balverzinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
Danke, Männer. Wir sehen uns Weihnachten.
Ich freue mich. Gehen wir jetzt ein Eis essen oder was?
Ja, heute könnten wir es ja, ohne Zweifel.
Bei Keksen von Frau Deutsch.
So, und übrigens, ne, das wollte ich eigentlich noch machen, habe ich aber wieder nicht hingekriegt. Du sagst, 2 Wochen feiern und dann aufhören. Wo ist eigentlich Herr Deutsch?
Das ist doch der die ist jetzt Frage. 2 Wochen feiern.
Der ist jetzt 2 Wochen feiern. Felix, schönen Urlaub, Junge. Wo gönnen wir dir.
Ja, schönen Urlaub.
Nicht für 5 Cent, aber mach mal. Entspann dich. Das war's. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Danke, Jungs, nochmal. Tschüss.